Zeit lang auch mit dem englischen Gesundheitssystem gearbeitet. Da war zum Beispiel männliche Sterilisation nach dem letzten gemeinsam geplanten Kind absoluter Standard. Also wenn da eine Frau über 35 zur Vorsorge kam und ich gefragt habe, wie ist mit Verhütung, hieß es ganz häufig, oh no, Hubby had the snip. Also der Ehemann hatte den Schnippschnapp. Und bei uns ist da oft noch so der Mythos, dass beim Mann sonst was abgeschnitten wird. Aber es ist halt wirklich eine Option, wenn man sagt, Mensch, ich will keine Pille, ich möchte aber auch nicht mit dem Diaphragma rumhüdeln, ich habe jetzt ewig Temperatur gemessen, ich habe keine Lust mehr dazu.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer. Und bevor es losgeht im Hebammensalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und wir machen wieder ein bisschen Werbung und heute ist unser Werbepartner Veleda. Und Veleda hat so unfassbar viele Produkte und was Sissi und ich ja auch total lieben, oder Sissi,
ja,
sind die Veleda Körperöle und da gibt's einfach verschiedene Sorten und die duften alle auf ihre Weise toll. Es gibt Lavendel, Sanddorn, Rose, Zitrus und ich finde die einfach unfassbar schön, oder?
Ja, und ich habe immer Lavendel am Start bei der Geburt. Finde ich immer gut, ja. Mag ich sehr gerne. Ihr könnt sie aber nicht nur natürlich unter der Geburt benutzen, natürlich auch in der Schwangerschaft und vor allen Dingen auch im Wochenbett. Da ist natürlich auch eine Massage immer sehr, sehr wohltuend. Auch gerade die Bauchmassage, aber auch die Schultern, die vorm Stillen, wenn man immer so krumm und schief sitzt und immer sich so einkürzt, dass man das natürlich gut tut, wenn man auch mal eine schöne Nacken- und Rückenmassage von lieben Menschen bekommt. Genau, also von daher sind wir sehr froh, dass Veleda immer bei uns so fleißig im Hebammensalon ist und können euch die Körperöle von tiefem Herzen empfehlen.
Genau, also das Lavendelöl finde ich ja auch toll in der Schwangerschaft, weil man da ja oft auch nicht so gut pennt, so, ne? Also dass man einfach am Abend irgendwie den Bauch so ein bisschen mit Lavendelöl massiert oder so. Also sind ganz tolle Öle dabei. So, herzlich willkommen zurück im Hebammensalon.
Ja, hallo, meine liebe Karin.
Wir sitzen hier wieder auf unserem gemütlichen, flauschigen Sofa.
Und freuen uns, dass wir heute mal wieder nicht alleine sind.
Genau, wir haben heute eine ganz großartige Gästin zu Besuch. Schon lange steht sie bei uns auf der Wunschliste. Und das ist Dorothee Struck. Hallo, Dorothee.
Moin.
Moin, moin nach Kiel.
Drei Nordlichter heute hier
ja,
im Podcast.
Voll. So, könnte sein, also meine Kinder sagen zu mir immer, wenn wir im Norden sind, also wenn ich zu Hause bin, dass ich dann immer so ein bisschen kippe in den nordischen Slang. Könnte sein, dass man das heute ein bisschen mehr raushört. Genau, und Dorothee ist nämlich Gynäkologin und sie arbeitet in einer privaten Praxis. Warum? Da können wir gleich auch nochmal drei Sätze drüber sprechen, wenn es um so besondere Grundsätzlichkeiten im Gesundheitswesen in Deutschland vielleicht auch noch geht. Und Dorothee ist Autorin von mehreren Büchern zum Thema Frauengesundheit. Natürliche Verhütung ist eins ihrer Steckenpferde, aber auch das ganze große Thema Kinderwunsch. Und sie ist im, ich würde mal sagen, medizinischen Edutainment zu Hause, macht nämlich ganz großartige Webinare, Online-Kurse, sowohl für medizinisches Fachpersonal wie Hebammen und Gynäkologinnen, aber eben auch für medizinische Laien, also für euch da draußen. Also ein Tausendsasser, habe ich irgendwas vergessen, Dorothee? Also was machst du? Und wir freuen uns so sehr, dass
Wo
du da bist.
Wo sitzt sie im Norden?
Hast du In Kiel. An der Förde.
Ja, direkt
oder?
An der Förde. 5 Minuten mit dem Fahrrad bis zum Wasser. Perfekt.
Genau, und wir haben Dorothee eingeladen, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, was von euch, also was wir in unserer Hebammenarbeit natürlich permanent kennen, weil spätestens dann, wenn die Wochenbettbetreuung sich so langsam dem Ende neigt, gehört für uns ja auch immer dazu Fertilitäts- und oder Verhütungsberatung. Das heißt,
damit wir weiter Arbeit haben.
Genau.
Weil wir zu wenig haben.
Genau, damit der Hebammenmangel sozusagen in irgendeiner Weise unter Kontrolle bleibt. Müsst ihr ordentlich verhüten. Nee, aber ne, die biografischen Fragen, die man sich dann einfach stellt, so, wenn man nicht gleich wieder schwanger werden möchte, dann sollte man was tun, um dagegen was zu unternehmen. Oder man lässt es einfach drauf ankommen oder wie auch immer. Und das ist ja oft dann eine Phase, wo man jetzt erstmal eine Zeit lang nicht verhütet hat, weil man ja schwanger war und Baby gekriegt hat. Ja. Und es ist oft so, dass man sagt, ach ja, stimmt, da war ja noch was. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen.
Oder so, wie ich das gerade habe, von einer Betreuung, die ich gefühlt gerade erst abgeschlossen habe, bin ich schon wieder da. Also ich fühle mich gar nicht, als er nicht weg war.
Ja, auch das gibt es. Ne? Das so gibt die es. Frauen, wo man dann denkt, ach, die ruft noch mal an, weil die will noch irgendwas zur Beikost wissen oder so. Dann sagt sie, nee, ich...
Bei denen ist es wirklich eine ganz witzige Geschichte, weil die eigentlich auf natürlichen Weg keine Kinder kriegen konnten. Das heißt, die ersten beiden Kinder sind im Kinderwunschzentrum sozusagen entstanden. Und das dritte ist jetzt so gekommen.
Und wie das Leben spielt.
Ja, wie das Leben so spielt. Aber es war wirklich so rein, will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber nicht möglich. Und jetzt haben sie einfach, und das ist für die natürlich total, ja.
Aber allein dieses Anekdotische, oder Dorothee, da holen wir dich jetzt gleich mal rein. Ich finde, das ist ja erstaunlich häufig, dass es so zu sein scheint, als wenn dieser Fruchtbarkeitsgroschen da einmal gefallen ist im Körper, dass dann Paare teilweise sowas sagen wie, wir werden sowieso nie spontan schwanger. Verhütung, wir haben seit 15 Jahren nicht verhütet. Und dann werden die dann doch plötzlich schwanger. Also zumindest kann ich bestätigen, das, was sie sagt, solche Geschichten, die kommen ja vor,
die
oder?
Die kommen durchaus vor. Also bei mir steht es immer so Mitte der Schwangerschaft, in der Schwangerschaftsbetreuung auf dem Plan. So diese Frage, wie stellen Sie sich das mit Verhütung hinterher vor? Und mich gucken ganz viele, ich meine, ich habe eine schwerpunktmäßig Kinderwunschpraxis, mich gucken ganz viele Paare vollkommen kariert an, so wie... Also wir haben ein Jahr gebraucht irgendwie mit der Kinderwunschklinik, nachdem es 2 Jahre vorher so nicht geklappt hat. Wieso sollen wir über Verhütung reden? Und ich erzähle dann häufig das Beispiel von der Patientin. Da war ich noch Assistenzärztin. Ich weiß, ich habe jede Frau von der Wochenstation bei der Abschlussuntersuchung entlassen mit dem Schnack. Kümmern Sie sich in 6 bis 8 Wochen bei der Nachuntersuchung bei Ihrer Frauenärztin oder Frauenarzt um die Verhütung. Und die Frau hat mich ausgelacht. Die sagte, Frau Doktor, ich habe gefühlt 3 Apotheken mit Hormonen leer gefressen und mir so und so viel Spritzen in den Bauch gesetzt. Dieses Kind war das Ergebnis von der 6. IVF-Behandlung. Ich werde doch nicht schwanger. Und ich war damals in einer kleinen Belegpraxis. Das heißt, wir hatten halt die Entbindung, aber auch die Praxis auf dem Krankenhausgelände. Diese Frau ist sage und schreibe 8 Wochen nach Entbindung mit Zwillingen schwanger geworden. Die hat allerdings auch nicht gestillt und hat die Kinder behalten, war auch total froh, dass es jetzt ohne IVF ging, aber die ging im 2. Wochenbett echt auf dem Zahnfleisch. So, das ist total anstrengend und es ist wirklich so, manche hormonellen Probleme, da ist die beste Kur eine Schwangerschaft. Der berühmte Verhütungs- bzw. der Schwangerschaftsgroschen, der ist im Körper gefallen und es ist heute nicht mehr so häufig wie früher, aber ich weiß es, ich habe in den 90ern angefangen. Wie viele Frauen haben damals geglaubt, Stillen schützt zuverlässig vor Schwangerschaft? Tut's nicht. Es gibt die Laktationsamenorrhoe-Methode, da kann ich auch gerne noch ein bisschen was zu sagen. Aber noch ganz einfach so drauf losstillen schützt definitiv nicht. Und ich kann vor der ersten Menze den ersten Eisprung haben, damit schwanger werden. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ich früher gesehen habe, die ein Jahr nach Geburt zur ersten Krebsvorsorge kommen. Ja, nö, die Regel kommt noch nicht. Ich still ja noch morgens und abends ein bisschen. Da kann ja wohl nichts passieren, hat meine Mutter auch gesagt. Ich mache einen Ultraschall und sage herzlichen Glückwunsch. Sie sind schon wieder in der 9. Woche. Wenn es geplant ist und gewünscht ist, kann das ja toll sein. Aber viele Frauen sind da noch gar nicht so weit. Und ich finde, es ist ein super wichtiges Thema. Mhm.
Also sind wir schon mitten im Thema.
Ja, genau. Wir sind schon mittendrin und Sissi hört mit besonders gespitzten Ohren natürlich heute zu.
Ich würde vielleicht ganz gern einmal am Anfang so diese Dreierregel der WHO erzählen, die ja in Deutschland nicht so bekannt ist. Aber ich finde, das ist immer so eine wunderbare Faustregel. Ab wann sollen Frauen wieder mit Verhüten anfangen, wenn die so schön klar sind? Und es ist, sagt, 3x3. Das heißt, nach einer normalen Geburt mit Stillen nach 3 Monaten ist es möglich, wieder schwanger zu werden. Risiko ist am Anfang gering, aber kann durchaus möglich sein. Nach einer normalen Geburt am Termin, also normale Geburt im Sinne von Kind ist bis zum Termin ausgetragen worden, ohne Stillen 3 Wochen. Nach einer Totgeburt, was ja leider auch manchmal vorkommt, innerhalb der 2. und 3. Trimesters auch noch 3 Wochen. Und nach einer frühen Fehlgeburt, das heißt innerhalb der ersten 3 Monate, bitte sofort. Also es ist erstaunlich früh und es ist tatsächlich so, dass ab diesen Zeitpunkten Eisprünge möglich sind. Und wie gesagt, der erste Eisprung kann vor der ersten Mens passieren. Ich habe auch Frauen erlebt, die nach Fehlgeburten keine einzige Menstruation hatten und nahtlos in die nächste Schwangerschaft gegangen sind. Und gerade das kann auch schwierig sein, weil die manchmal emotional noch gar nicht den Verlust der Schwangerschaft verarbeitet haben und sich nicht wieder auf eine Schwangerschaft einlassen können.
Ja, da Dreijährige, die, ne, check, hier back in the game, Mittwoch 3 Monate.
Genau, süßes Baby. Süßes Baby, deshalb sagte ich das eben.
Ja, ich fühle mich hier ganz angesprochen. Ja.
Ich finde, das können wir vielleicht noch mal kurz, weil du das so im Nebensatz gesagt hattest, das finde ich ist aber auch so eine wichtige Information. Frauen nach Fehlgeburten, es wurde früher ja gesagt, also jetzt noch mal der andersrum Weg, die sollen 3 Monate verhüten, um sozusagen eine erneute Schwangerschaft, das ist ja nicht der Fall, das weiß man heute, ne? Sondern wenn sie sich dieses Bereitsein, ich finde das ja auch so wichtig, auf allen Ebenen sozusagen das zu sehen, aber dieses künstliche Verhüten, sage ich jetzt mal, wenn der Kinderwunsch sehr, sehr groß ist, fühlt sich das für einige Paare eben auch überhaupt nicht richtig an.
Das stresst die Paare zu verhüten.
Genau, sondern es dann dem zu überlassen, also mein, was ich auch dazu immer gerne sage, wenn dein Körper und deine Seele bereit ist, dann wirst du auch schon wieder schwanger werden und es gibt eben keine erhöhte Fehlgeburtenquote, wenn diese 3 Monate nicht abgewartet wurden oder was auch immer man da früher gedacht hat, das Endometrium müsste sich da erst dreimal wieder...
Da ging es eher um so Fragen, ist die Plazentation in Ordnung, das heißt, dass die Plazenta kleben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann instrumentell nach der Geburt geholt werden muss, höher. Und es gibt seit über 15 Jahren Studien von großen Kliniken, überwiegend aus dem englischsprachigen Raum, Kliniken mit 4.000, 5.000 Geburten im Jahr, würde mal sagen, so Rudelkreisseele, finde ich nicht schön, diese Massenabfertigung, aber ist in einigen Ländern so, die dann natürlich auch die entsprechende Anzahl an Fehlgeburten betreuen und die das mal nachverfolgt haben. Und es gibt wirklich keinen Benefit, keinen Vorteil, abzuwarten, wenn ein Paar abwarten möchte, weil sie die Fehlgeburt erst verarbeiten möchten. Total in Ordnung. Aber es muss keiner abwarten. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sofort wieder loszulegen, sobald der kleine Wochenfluss abgeklungen ist.
Auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ganz wichtiger Hinweis. Und ich denke mal, wir sollten jetzt so, glaube ich, das, was heute so Thema ist, ne, die Verhütung nach dem Wochenbett, nach einem.
Genau, die Dreierregel haben wir eben besprochen. Also ab wann ist das wieder Thema? Und ich finde ja immer spannend, also auch die Verhütungsbiografie spielt ja bei diesem Neueinstieg in das Thema eine große Rolle. Wir haben vorhin schon kurz so ein bisschen geplaudert und einfach so diese Beobachtung, dass hormonelle Verhütung einfach in Deutschland immer noch sozusagen auf Rang 1 steht und in jungen Jahren im wilden Leben sozusagen man dann aus verschiedenen Gründen sich auch häufiger dafür entscheiden mag und dass nach einer Geburt dieses Kapitel nochmal neu aufgeschlagen wird in der Weise, dass man sich dann fragt, okay, jetzt habe ich die Pille 20 Jahre gefuttert oder 10 oder whatsoever und irgendwie mit dem Stillen ist mir das irgendwie nix und jetzt bin ich auch alt genug und so und sich das erste Mal tatsächlich wieder ernsthaft mit Alternativen auseinanderzusetzen. Und wenn wir sozusagen die verschiedenen Verhütungsmittel hier gleich dann auch nochmal durchdeklinieren oder sie in Gruppen zusammenfassen, also so viel besonders Neues, Spannendes gibt es nicht, aber vielleicht gibt es Dinge, die ihr nochmal in einem neuen Licht betrachtet, die ihr grob wusstet, dass es die gibt, aber nicht, dass sie für euch möglicherweise eine Option sein können. Und vielleicht, Dorothee, magst du nochmal so die 2, 3 Hauptargumente nennen für, warum ist die Pille vielleicht nicht so das alleroptimalste, wobei es im Einzelfall natürlich auch genau richtig sein kann, also nichts ist individueller.
Dazu würde ich auch gerne noch was
als
sagen.
Als Verhütung, ja bitte.
Also ich finde schon, dass ein Umdenken gerade da ist. Ich habe einen ganz interessanten Blogartikel auch bei Dorothee gelesen, dass halt eine Frau in deine Praxis gekommen ist und deine Bücher gelesen hat und dann auch eher sich schlecht gefühlt hat, dass sie halt, es war eine Studentin, ne, also mit der Pille verhütet hat und er gesagt hat, oh Gott, was raten Sie mir jetzt? Also ich finde schon, dass das Thema immer mehr in den letzten Jahren, ja, dass auch viele Frauen schon vor der Geburt nicht mehr hormonell verhüten, sondern einfach andere Möglichkeiten für sich finden, aber dass man halt, dass halt Frauen, die gut mit der Pille zurechtkommen, und das ist ja vielleicht auch in jungen Jahren einfach ein gutes Verhütungsmittel, dass die sich eher schlecht fühlen, auch wenn sie gar keine Nebenwirkungen oder Probleme damit haben. Und das hattest du ganz schön, finde ich, in diesem Artikel festgehalten, dass halt, wenn das für dich in dem Zeitpunkt gerade gut ist und du dich gut fühlst damit, dann, dass man nicht so verteufelt wird, weil momentan wird man ja auch eher schon, wenn man hormonell verhütet, ist schon, dann kommt die
Ich glaube, es gibt keine judgiere Zeit als die im Moment. Man muss alles richtig machen und alles bio und als öko, also dieses Thema, oder?
Also ich habe wirklich das Gefühl, bei manchen jungen Frauen, also Pille zu nehmen, ist fast genauso schlimm wie irgendwie abgepacktes Hackfleisch vom Discounter aus Massentierhaltung zu kaufen. So, was ich zum Beispiel nicht machen würde, weil da sehe ich den Vorteil nicht. Aber
dann braucht man auch keine Pille mehr, da ist genug
Östrogen. Ja, das hat mein französischer Kollege
hast du dein Microdosing?
Vor etlichen Jahren gesagt, jeden Tag einen halben Hahn, spart die an die Babypille, die sind mit so viel Östrogen großgezogen worden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also die Pille ist einfach ein Verhütungsmittel unter ganz vielen. Und es ist immer die Frage, was passt zu jemandem, was hilft. Wichtig ist einfach, solange eine Frau stillt, bin ich kein Freund von Kombinationspillen, also Östrogen und Progesteron. Die sind zwar heute deutlich geringer dosiert, aber manche Frauen sind sehr sensibel, abgesehen davon, dass ein bisschen was in der Muttermilch landet. Es kann die Milchmenge mindern. Und ganz wenige Menschen wissen noch, dass in den 50er Jahren synthetische Östrogene genommen wurden, um abzustillen. Wenn man das hoch genug gibt, trocknet die Milch ein. So, das ist damals verlassen worden, direkt nach der Geburt, wegen der hohen Thromboserate. Aber grundsätzlich wirkt das. Und es gibt Frauen, die sagen, Mensch, ich habe eine Mikropille gekriegt und nach 4 Tagen, das Kind war total unzufrieden an der Brust. Ich höre es immer wieder von den Hebammen bei uns. Was tatsächlich geht, sind die sogenannten Stillpillen, das heißt die östrogenfreien Pillen, die ja heute auch nicht mehr zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt genommen werden müssen. Und die Pille ist nicht böse als solches, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit etwas um? Eine Pille kann auch super nützlich sein. Zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger geworden ist, direkt nach einer Endometriose-Operation, gesagt gekriegt hat, die größte Wahrscheinlichkeit ist innerhalb von 12 Monaten nach einer Endometriose. Eine Pille ist keine ursächliche Behandlung, aber sie legt die Eierstöcke lahm und damit erkauft sie den Frauen mehr Zeit. So, und wenn ich eine große Endo-OP hatte, dann schwanger geworden bin, total glücklich war, dann möchte ich vielleicht Hormone nutzen, um mir das nächste Kind zu ermöglichen, ohne oder mit einem geringeren Risiko für ein Rezidiv. Also eine Pille ist nicht gut oder schlecht in sich, es ist ein Verhütungsmittel unter ganz vielen und die Frage ist, was passt? Oder auch Hormonspiralen, da sagen ganz viele Frauen, ich geht bei Hormone, die trocknen die Gebärmutterschleimhaut aus und so manche Frau hat nach dem 3., 4. Kind einfach nicht mehr so eine zierliche Gebärmutter wie vor der ersten Schwangerschaft. Das ist völlig normal. Die Blutungsmenge kann deutlich erhöht sein und das spart einfach Blutmenge. Vorteil bei einem Hormonstäbchen oder einer Hormonspirale ist, die lassen die Eierstöcke teilweise noch arbeiten. Das heißt, es unterdrückt nicht die eigenen Eisprünge, sondern wir haben eine eigene Östrogenproduktion, was auch gut ist, im Gegensatz zu 3-Monats-Spritze, kein Osteoporose-Risiko. Wir haben noch unsere eigenen Östrogene, aber es trocknet halt die Schleimhaut ein und damit verhindere ich häufig eine Blutarmut, einen massiven Eisenmangel, extreme Müdigkeit, was ja sehr anstrengend sein kann, wenn viele kleine Kinder zu Hause sind. Also ich sehe bei der hormonellen Verhütung einfach auch, dass die Nebeneffekte hat, die gesundheitlich sehr sinnvoll sein können. Und dieses Full-Bab-Pille ist doof, aber irgendwie eine Teenager-Schwangerschaft mit 16, 17 ist auch ganz doof. Also irgendwas müssen wir leider tun. Fortpflanzung gibt's.
Ja, absolut. Und ich finde, das, was du so schön beschreibst, das lässt bei einigen jetzt sicher schon die Ohren klingeln, weil du ganz viele Aspekte und ganz viele Dinge, die ich sag jetzt mal, Erika Mussermann, tatsächlich auch gar nicht so weiß. Ich finde es immer wieder erstaunlich und da sind wir als Hebammen natürlich auch nah dran. Da haben sie und ich uns immer wieder auch schon in der Vergangenheit drüber unterhalten, als Mütter, die wir Töchter, aber natürlich auch Söhne haben, dass dieses Wissen darum, wie mein Körper überhaupt funktioniert, also was überhaupt Östrogen macht im Körper und was macht Progesteron und ach so, mit der Pille, stimmt, habe ich ja gar keine Eisprünge, was wiederum hat das für Konsequenzen? Du hast eben Endometriose, ja wirklich ein absolut unterdiagnostiziertes Phänomen, ja, wo man auch viel, viel zu wenig drüber weiß und so. Also das sind ja alles Dinge, wo man auch immer wieder, erlebe ich das auch im Freundinnenkreis, so viel so, ach so ist das, immer wieder mich quasi fast wundere, wie wenig wir doch über unseren Körper wissen, wenn es um so ein zentrales Thema wie Fruchtbarkeit und Kinderwunsch und Verhütung und Kinderwunsch sind ja sozusagen da die beiden Zwillingsschwestern, ne, weil das eine ja wichtig, also so einfach das Wissen um die Dinge. Wie werde ich schwanger oder wie kann ich möglicherweise, also Familienplanung ist ja auch so ein Wort, aber wie kann ich sozusagen diese Zeichen, die mir mein Körper auch schickt, wie kann ich die nutzen und mich besser kennenlernen und so. Und das finde ich ja auch am Kennenlernen des eigenen Zyklus immer wieder so spannend.
Ja, das ist so spannend und wir haben heute so viele Möglichkeiten, dann unsere Kinder im Leben zu bekommen, wann es für uns passt. Wir sind nicht mehr irgendwie 1920?
Boah, theoretisch.
Ja, theoretisch gut. Ich meine, also wenn jemand verhütet bis irgendwie 45 und sagt, jetzt soll es ganz natürlich funktionieren, nein, das klappt natürlich nicht. Aber wir haben einfach viel, viel mehr Wahlmöglichkeiten. Das hat meine Oma früher immer schon gesagt. Bei der habe ich gewohnt im Studium in Kiel. Die sagte immer, Midern, sei froh, dass es heute so viele Verhütungsmittel gibt. Früher hatten wir das alle gar nicht. Und wenn dann was passierte, man musste ja immer gleich heiraten. Und dann hatte man einen vielleicht an der Backe, der so gar nicht passte. Ein Auto wird man auch Probe fahren. Und ich habe damals immer gelacht, aber Oma hat total recht. Also wir haben heute einfach einen ganz großen Strauß an Auswahlmöglichkeiten. Und wenn bei mir eine Patientin ist, zum Beispiel im Wochenbett, ist dann die Frage, so bei der Nachuntersuchung, wie geht's weiter mit Verhütung? Ist immer so die erste Frage, ja, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, was möchten Sie eigentlich? Dann kommt auf die Gegenfrage, was passt am besten zu mir? Und ich sage, das müssen Sie mir sagen. Ich kann Ihnen ein paar Hinweise geben. Und der erste Hinweis für mich ist immer, soll es was Langfristiges sein oder soll es eher etwas sein, was nicht so langfristig ist? Wie ist die Planung? Möchten Sie noch mehr Kinder? In was für einem Zeitraum? So für eine Spirale, Implantat, ein Hormonimplantat, eine Hormonspirale oder auch eine Kupferspirale ist für mich so 2-3 Jahre, sollte das Ding ganz gerne genutzt werden. Es kostet Geld, es muss eingesetzt werden, es muss wieder entfernt werden, wenn eine Frau dann ein weiteres Kind will. So, und wenn jemand sagt, Mensch, eigentlich ein Jahr verhüten reicht mir, dann gerne das nächste Kind ansetzen, dann weiß ich nicht, ob es optimal ist. Ich meine, ich habe Patientinnen, die lassen sich für 11 Monate eine Spirale einsetzen und sind total happy, weil sie das Thema aus dem Kopf hatten. Ich fand das bei den Engländern immer so nett, die nannten die Spirale eine Fix-and-Forget-Method, eine Einsetzen-und-sich-kein-Kopf-mehr-machen-Methode. So, und das ist natürlich was, das kann ein totaler Vorteil sein. Und ganz viele Frauen sagen aber, Mensch, ich möchte eigentlich erstmal meinen Körper erleben. Ich möchte nicht so lange gebunden sein an Verhütungsmittel. Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich irgendwie möglichst biologisch mich ernähre. Mache mir Gedanken über Schadstoffe in der Muttermilch. Hormone will ich nicht. Ich möchte meinen Körper wirklich selber erleben. Und man kann natürlich, oder Frau kann natürlich gut auch natürliche Familienplanung in der Stillzeit machen, muss aber wissen, da gibt es Sonderregeln, da geht es eher um dieses Schleimmuster, Grundmuster der Unfruchtbarkeit. Das heißt, das normale Temperaturmessen, solange ich keinen stabilen Zyklus habe, funktioniert nicht. Und ich bin totaler Fan von Kondomen und Diaphragmen nach einer Geburt, weil die muss ich erstmal nur dann verwenden, wenn ich tatsächlich Sex haben will. Und mein Favorite ist da, aber das hängt letztendlich an der Frau, was möchte sie eigentlich, ist ein Diaphragma. Also ich bin selber mit 19 mit einem Diaphragma und einem Thermometer quasi gestartet ins Verhüten, fand es damals prima, beziehungsweise erst mit NFP, natürliche Familienplanung, habe dann angefangen mit Nachtdienst in der Klinik, dann war es mit dem Temperaturmessen schwierig und bin dann relativ schnell über das Feministische Frauengesundheitszentrum an mein erstes Diaphragma gekommen. Und ich finde ein Diaphragma großartig, weil ich muss es nur einsetzen, wenn ich tatsächlich Geschlechtsverkehr haben will. Ich kann es bis zu 2 Stunden vorher einsetzen, das heißt, ist es ja auch immer, gerade wenn die Kinder klein sind, die haben ja manchmal so ein untrügliches Gespür, wann die Eltern dann mal ein bisschen Zeit für sich haben möchten und spucken nochmal den Schnuller aus oder machen irgendwas. Diaphragma ist drin, ich habe dann 2 Stunden Zeit anzufangen mit dem Geschlechtsverkehr. Ich muss es nicht hinterher sofort entfernen. Und wenn es gut angepasst ist, ist es für Mann und Frau nicht störend. Die Frauen merken es gar nicht. Die Männer merken es, sind so bummelig 10%. Wobei die meisten das nicht als störend empfinden. Wir hatten vor einer Weile mal einen, der fand den hinteren Rand eher als extra stimulierend, wo gesagt haben, na, was meint der jetzt, wenn sie irgendwann aufhört, das Diaphragma wieder zu nehmen? Aber ich finde es einfach klasse. Und
das sind super Geschichten.
Ja, nun, also ich rede einfach mit Leuten sehr klar über Sexualität und Verhütung. Und bei uns in der Praxis passen die Hebammen überwiegend die Diaphragmen an. Unsere erste Hebamme, die lange bei uns war, Frauke, ich sage mal, die war das, die wandelnde Litfaßsäule fürs Diaphragma. 20 Jahre damit verhütet, 4-mal nicht benutzt, 4-mal hinterher eine Hausgeburt hingelegt. Die hat uns dann verlassen, um selber Hausgeburten zu machen, als die Kinder größer waren. Jetzt passt im Moment Fini die Diaphragmen an. Und viele Frauen finden das ganz, ganz klasse. Diaphragma war vor ein paar Jahren so fast am Aussterben und mit Menstruationstassen und mehr ökologischem Bewusstsein rückt es wieder mehr ins Bewusstsein.
Absolut meine Beobachtung.
Und das,
also ich glaube, für viele, die uns jetzt, um dich einmal kurz zu unterbrechen, ist wahrscheinlich auch, dass sie das Diaphragma auch noch nie wirklich so gehört haben. Also das sollten wir vielleicht auch nochmal, magst du es vielleicht nochmal erklären, weil das ist jetzt zwar ein Gespräch hier unter uns, das, wo das ganz natürlich ist, dass wir damit um, aber mein Gefühl ist eher so, wenn man das Diaphragma anspricht, dass es auch viele Frauen einfach noch nie davon gehört haben oder auch in Berührung gekommen sind und deshalb es gar nicht zur Debatte steht, so, damit auch zu verhüten. Deshalb würde ich dich vielleicht einmal bitten, Dorothee, vielleicht nochmal zu erklären, was ein Diaphragma genau ist.
Also Diaphragma ist so eine kleine Silikonmembran mit einem Ring drumherum. Und ich sage mal, das ist eine Badewanne. Da kommt ein spermienhemmendes Gel rein und es badet den Muttermund einer spermienhemmenden Creme und verhindert wie eine Badewanne, dass das Wasser irgendwo auf dem Fußboden verläuft, verhindert einfach, dass dieses Gel wegläuft. Es dichtet nicht 100% ab, aber wenn Spermium an der Seite vorbeikrabbelt, verendet es in diesem spermienhemmenden Gel. So, und ich sage bewusst Spermienhemmendes. Spermientötendes haben wir seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland, ist mittlerweile verboten worden, weil es so viele Nebenwirkungen hatte. Das hat dem Diaphragma so damals in den 80ern, 90ern auch einen echt schlechten Ruf eingetragen. Ich habe ständig Scheideninfekte, Blaseninfekte, was daran lag, dass das alte Gel nicht nur die Spermien abgetötet hat, sondern auch die guten Milchsäurebakterien in der Scheide. Und da waren die Frauen so infektanfällig. Heute haben wir nur noch so ein Biogel, was einmal über Säure wirkt, über Milchsäure, die ist eh in der Scheide drin. Und ein Grundstoff, Methylcellulose, das wird aus Holz gemacht. Das ist letztendlich auch was, was in Tapetenkleister drin ist. Es macht einfach, dass es so ein ganz zähes Gel ist. Und eine dänische Kollegin sagte immer so schön, ja, das ist wie wenn man Goldfisch aus einem Eimer mit Wasser in einen Eimer mit Tapetenkleister setzt. Der kommt nicht schnell vorwärts. Also bitte nicht nachmachen zu Hause. Aber ich finde es immer ein sehr schönes Bild. Und ein Diaphragma wird halt vom Geschlechtsverkehr über den Muttermund gesetzt und 8 bis 24 Stunden hinterher runtergenommen, wiederverwendet. Diaphragma hält bei guter Pflege 2 Jahre. Guter Hersteller sagt immer 2 Jahre, dann neues. Also ich habe meine immer gut angeguckt, ob die dann dünne Stellen kriegten und sicherlich 3 Jahre verwendet. Das ist so ein bisschen dann eigenes Risiko, wenn man halt drüber hinausgeht, über das, was die Firma beschreibt. Und es gehört zu den Barrieremethoden wie ein Kondom. Das heißt, es ist eine Barriere, dass Samenzelle und Eizelle nicht zusammenkommen. Fertig. So, und das...
Was kostet so ein Diaphragma?
Oh, ich glaube, bei uns im Praxisshop zwischen 35 und 50 Euro.
Ja. Und das zahlt die Krankenkasse?
Nee, zahlt die Krankenkasse nicht. Verhütung ist in Deutschland Eigenleistung, außer jemand ist vorm 22. Geburtstag oder auf Sonderbescheinigung, ist so krank, dass sie auf keinen Fall schwanger werden darf. Ich habe tatsächlich eine Patientin, die von ihrer privaten Krankenkasse alle 2 Jahre ein Diaphragma bekommt. Die darf aufgrund einer schweren Grunderkrankung weder Pille noch Spirale nehmen. Aber das ist echt die Ausnahme. Aber das Gel kostet meistens so um die 10 Euro. Hält, je nachdem, wie häufig ich Verkehr habe, ungefähr 3 Monate. Also letztendlich ist es nicht so wahnsinnig teuer, wenn ich es zum Beispiel mit einer Spirale vergleiche oder mit einer Pille, die ich eben jedes Quartal oder alle halbe Jahr kaufen muss. Also es hält da relativ lange. Ich kann es wiederverwenden.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel eine Pille kostet. Habe ich gar kein Gefühl mehr für.
Ich auch nicht. Aber
was kostet eine Pille jetzt?
Ist sehr unterschiedlich vom Präparat zu Präparat. Kann es mit 20 Euro dabei sein, kann es 80 Euro. Je nachdem auch, was für Zusatznutzen hat, was für Gestagene da drin sind. Also die Spannbreite ist relativ groß.
Also ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal ein Plädoyer für das Diaphragma einlegen, wenn das noch nicht durchgesichert ist, weil es so kleinhandlich praktisch ist. Ja, und also was Dorothee eben gesagt hat, das ist absolut meine Beobachtung durch den Einzug der Menstruationstassen, der Cups, ist das jetzt überhaupt wieder ein Thema geworden, sozusagen unbefangener, auch sich mit seiner inneren Anatomie, aha, da ist mein Gebärmutterhals und da stülpe ich was drüber, so im, ne, eine Menstruationstasse, um das Blut aufzufangen, oder ein Diaphragma sozusagen, um den Spermien da einen Fuß in die Tür zu stellen. Und genau, also es ist so, was würde ich denn jetzt mal schätzen? 6, 7, 8 Zentimeter im Durchmesser, ne, Dorothee? So ungefähr. Und das kann man sich so als kleine.
Von 6 Zentimeter bis 9 Zentimeter haben wir. Es gibt verschiedene Größen. Es gibt auch so eine, ja, Einheitsgröße, wobei man ehrlich sagen muss, Einheitsgröße passt nicht für alle Frauen. Das passt so für 85%. Das ist wie Einheitsgröße Pullover vor einem Discounter. Da steht drauf eine Größe für allen. Es gibt einige Frauen, die sehen aus wie Presswurst und andere, die versinken in einem Wohnzelt. Also eine Größe passt definitiv nicht allen.
Genau, und das Wohnzelt in deiner Vagina sozusagen, das also so ist, es muss angepasst werden, das hast du eben auch schon gesagt, also diese verschiedenen Größen, dass man die mal Probe trägt, ob nichts drückt und natürlich mit einer vaginalen Untersuchung zu gucken, liegt es da, wo es soll, nämlich es hakt sich so ein bisschen ein, so zwischen der Symphyse vorne und hinten im hinteren Scheidengewölbe, dass es so, dort sozusagen so schräg, kann man jetzt vielleicht mal laienhaft sagen, da so drin liegt und eben beim Tragen weder Mann noch Frau stören sollte. Also ich kann das auch bestätigen, man merkt es wie eine gut angepasste Menstasse, merkt man das Tatsächlich überhaupt nicht. Ich hatte damals, also ich rede ja auch dann, wenn ich von damals rede, von den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hast du das auf irgendeiner Fortbildung mal gezeigt? Dieses Buch, was ich auch besitze, und ich dachte ich immer, ich bin der einzige Mensch, der das besitzt.
How to stay out of a gynecologist's office.
So, das ist uralt, 80er Jahre Ding, und so bin ich halt, ich bin ja noch quasi fast ein Kind der Frauenbewegung, und sowas hatte man damals, da kannte man sich echt besser aus als heute. Und
das war uns im feministischen Frauengesundheitszentrum Kiel, das war unsere Bibel damals. Also ich hab Diaphragmen 4 Jahre angepasst, hatte selber ein Jahr vorher eins, das war bei uns immer so, ein Jahr musste Frau erfolgreich mit dem Diaphragma verhütet haben, dann konnte sie eingearbeitet werden in die Anpassung, und dann habe ich irgendwann beschlossen, jetzt mit 25 ist es soweit, dass ich mal zur Vorsorge gehe. So, das war irgendwie, weil ich hatte nichts und war gesund und hatte nur einen Partner und
Auch nochmal schön aus dem Mund einer Gynäkologin, ich werde das immer gefragt, ne? Meine Tochter, die 16 ist, war sie dann auch schon mal beim Gynäkologen? Ich so, nö, ja, aber sie menstruiert doch, und ich so, ja, hoffe ich, also ja, tut sie ja, natürlich.
Aber das ist doch nicht von
Gesundheit, aber warum soll man zum Arzt?
Also Frau sein ist doch nicht kontrollbedürftig per se. Also man geht zum Arzt, ja, es macht halt, wenn ich wechselnde Partner habe mit HPV-Viren und anderen Geschlechtskrankheiten, macht es natürlich wirklich Sinn zu sagen, ich lasse mich regelmäßig durchchecken. Das ist Vorsorge, das macht total Sinn. Die Sterblichkeit am Muttermundskrebs ist, seitdem wir Abstriche machen, deutlich gesunken. 90% der Frauen, die heute noch am Muttermundskrebs sterben, waren 5 Jahre oder länger nicht zur Vorsorge. Also von daher spricht es einfach Bände. Aber wenn ich weiß, ich bin gesund, mir geht es gut, ich habe einen regelmäßigen Zyklus, was muss dann eine junge Dame erstmal kontrolliert werden von der Frauenärztin, ob alles okay ist, bevor sie sexuell aktiv wird? Und ich finde, am Anfang sollten sowieso Kondome stehen, bis ich weiß, ich bleibe mit den Typen eine Weile zusammen. Schließlich gibt's Chlamydien und andere Krabbelfiecher.
HIV, Hepatitis B, also so, ne?
Syphilis.
Ne, genau. Da
krabbelt man ja auch. Ich habe schon hässliche Dinge gesehen in meinem Leben.
Ja, und auch heute noch. Das sollte man ja gar nicht glauben.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es wird immer so getan, so, das Mädchen nimmt die Pille und...
Ja, das ist ja das Problem, dass die Verhütung immer bei uns Frauen noch abgestellt wird. Und das Kondom irgendwie...
Ja, und eine Pille schützt nicht vor gynäkologischen, geschlechtlich übertragenen Infektionskrankheiten. Krankheiten.
Ja.
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine junge Dame gehabt, Tochter von einer Patientin, die kam ganz unglücklich mit ihr an. Die war 18 und hatte 3 potenzielle Kindsväter und 2 Geschlechtskrankheiten. Ich meine, das gibt es halt auch. Und ich immer denke so, ey Mädels, benutzt Kondome, wenn ihr nicht... Naja.
Okay, von den Teenies wieder zurück zu den Wöchnerinnen.
Zu den Wöchnerinnen.
Also ne, nochmal zusammengefasst, dir frag mal, ist echt eine Option? Und weil du das Anpassen auch nochmal angesprochen hast, was würdest du schätzen, einfach das ist ja auch nochmal hier so ein bisschen Nähkästchen-Talk, wie viele GynäkologInnen da draußen sind denn Firmen mit dem Diaphragma und gucken die Frauen nicht genauso an wie ein Auto, wenn die plötzlich sagt, können sie mir ein Diaphragma anpassen? Machen das alle?
Das wäre auch meine Frage
ganz
gewesen.
Genau. Leider ganz wenige. Also als ich in den 80ern angefangen habe, so mit diesem feministischen Frauengesundheitszentrumsarbeit, wir hatten 20 Kollegen in Kiel, Kolleginnen, die angepasst haben. Bei einem wussten wir immer, der passt immer zu klein an. Die Frauen wussten das aber auch und kamen meistens zum Nachttasten dann zu uns ins FGZ. Das war eigentlich noch Standard. Es war ja wirklich lange Zeit auch ein ganz wichtiges, vor der Pille, ein ganz wichtiges Verhütungsmittel. Also das hat dann erst so mit dem Siegeszug der Pille sehr abgenommen. Aber heute sind es extrem wenige. Ich weiß, also wenn ich auf einem Gynäkologenkongress einen Diaphragma-Vortrag halte, der ist immer sehr, sehr gut besucht, gerade bei den jungen Kolleginnen ist viel Interesse da. Ich war jetzt auch gerade im Filmstudio in Frankfurt. Wir haben Lehrfilme gedreht für Gynäkologen und Hebammen über das Anpassen, über die Beratung. Also es ist da wirklich Interesse da. Problem ist aber, dass die Frauen das selber zahlen müssen. Es ist halt eine Verhütungsleistung, die keine Kassenleistung ist. Und ja, Arztzeit kostet Geld, ist auch ein Grund, warum das bei uns die Hebamme macht, weil wir das dann einfach deutlich günstiger den Frauen anbieten können. Und bei uns ist es halt in der Praxis so, je nachdem, wie viel Zeit eine Frau braucht. Wenn die firm ist mit ihrem Körper, ihren Muttermund schon oft getastet hat, die brauchen ja meistens nur wirklich einmal Größenbestimmung, üben es dann einmal unter Aufsicht der Hebamme, einsetzen, nachtasten, ist der Muttermund wirklich bedeckt, gucken, tasten sie selber nochmal nach, so soll das Ding sitzen. Die meisten Frauen haben das ja nach einer Viertelstunde, 20 Minuten drauf. Ganz selten haben wir mal welche, die so wenig Ahnung von ihrer Anatomie haben. Die brauchen eine Stunde, aber die meisten brauchen ja nicht viel Zeit dafür.
Und überhaupt so, finde ich, ist das oft so, ne, dass man dann so eine enttäuschte Erwartung manchmal auch antrifft, ne? Wenn wir zum Beispiel als Hebammen uns die Zeit nehmen können, aus verschiedenen Gründen im Wochenbett das ja auch so seinen Raum noch haben kann, dass man dem eine halbe Stunde widmet, dass man das in der Arzt-Ärztinnen-Praxis oft eben nicht antrifft und dass die Frauen dann so ein bisschen enttäuscht sind davon, dass ihnen eben nicht der ganze Blumenstrauß, den du eben so genannt hast, präsentiert mit, sie könnten dies und sie könnten das und sie könnten jenes und alle Vor- und Nachteile da miteinander in einer Stunde, die es eigentlich mindestens bräuchte dafür, abgewogen werden können. Das ist einfach nicht möglich.
Das ist keine Leistung, die bezahlt wird, ne?
Nee, ich sitze in so einem glücklichen Elfenbeinturm der Privatmedizin, kann mir ganz anders Zeit nehmen. Wobei auch da, ich habe es ganz, ganz häufig gemacht, ich mache ja seit anderthalb Jahren eigentlich nur noch Kinderwunsch- und Schwangerenbetreuung, aber ich habe 15 Jahre Allgemeingynäkologie, alles von Pubertät bis weit nach den Wechseljahren gemacht. Und ich weiß, wie oft auch die Mütter von jungen privatversicherten Patientinnen unglücklich waren, dass die privaten Krankenkassen dann eine ausführliche Verhütungsberatung von einer halben Stunde nicht bezahlt haben. Was die Krankenkassen nicht müssen. Manchmal übernehmen sie es aus Kulanz bei den gesetzlichen Krankenkassen. Ich weiß nicht, was im Moment in Schleswig-Holstein der Satz ist. Vor 2 Jahren waren es, glaube ich, 11,70 Euro einmal im Jahr. So, wenn man guckt, was kostet...
Privatleistung? Mieten? Nein.
Nein, gesetzlich für eine gesetzliche Krankenkasse. Ja. Es gibt eine Ziffer, kannst du einmal im Jahr ansetzen. Waren, glaube ich, mal 11,70 Euro. Ich weiß nicht genau, was es aktuell ist. So, und... ich meine, da kommt das Gehalt der Arzthelferin, das teure Ultraschallgerät, was da steht, was amortisiert werden muss, Miete, Heizung, Punkt. Also allein, bevor der Arzt was verdient oder die Ärztin, bis man so eine Praxis am Laufen hält, da sind 11,70 Euro ein Witz. Das reicht halt gerade mal zum Fragen, haben Sie Thrombosen in der Familie? Könnte da irgendwelches Risiko sein? Risiken ausschließen? Hier ist ein Rezept für die Pille. Also das ist oft gar keine Bösartigkeit von den Kollegen, sondern die müssen halt sehen. Und ich finde es immer erstaunlich, wie viele Kollegen sich trotzdem mehr Zeit nehmen für eine Verhütungsberatung. Mhm. Aber diese Idee, dass die Krankenkasse das bezahlt, die ist halt... ja, illusorisch. So, und was noch dazu kommt, wenn man so auf Gynäkologenkongressen ist oder Fortbildungen, es sind natürlich ganz, ganz viele Stände da von großen Pharmafirmen, die das Ganze auch sponsoren, die ihre Pillen vorstellen, die oft wirklich gute Produkte haben, die das tun, was sie sollen. Aber es ist halt mit Diaphragmen, die irgendwie 2 Jahre halten, die man nicht so oft kaufen muss, wo man nicht ständig in der Apotheke rennen muss mit einem neuen Rezept. Da ist nicht so viel Gewinn dahinter. Das heißt, da steht nicht ständig jemand irgendwie auf den Kongressen mit einem ganz großen Stand oder sponsert irgendwelche Fortbildungen. Und bei mir damals im Studium, wir hatten genau eine Doppelstunde, 90 Minuten über Verhütung. Das war ungefähr eine Stunde über die verschiedenen Pillentypen, wann Gestagen betont, wann Östrogen betont, dieses und jenes. Dann wurde eine halbe Stunde drüber geredet, wie lege ich steril eine Spirale, ohne Infektionen zu setzen. Es wurde das Kondom erwähnt, der Professor trat ab. So. Nichts über NFP.
Genau, das müsste man sich jetzt nochmal, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 1,5 Stunden in einem Medizinstudium, ne? Also das ahnt ja auch irgendwie kein Mensch. Also so, es ist halt Physiologie, ne? Und das ist eben das.
Ja, und dann muss man sich halt danach entscheiden oder da siehst du halt, wer sich dann damit selber halt auch beschäftigt, was das ein Thema ist, was ist ein Schwerpunkt in der Praxis, möchte ich darüber aufklären und wo lässt sich mit Geld verdienen? Und das ist
bin
ja einfach.
Ich mir das ans Bein, absolut.
Ja. Und da seht ihr wieder, also das sage ich jetzt zu unseren Hörerinnen und Hörer, dass es halt einfach, wir hier immer wieder auf die gleichen Punkte kommen. Mhm. Ob es in der Geburtshilfe ist oder in der Frauenheilkunde, es ist einfach dafür, da, das kann man nicht skalieren, wenn man es jetzt mal sagt, ne? Wenn ich jetzt viele Produkte verkaufe, Pillen, ne, da wird, also jetzt ohne das jetzt irgendwie schlecht zu machen, das ist die, ne, also einfach zu sehen, damit kann man Geld vergehen und mit so einem Produkt, was man halt, Diaphragma wird auch nicht viel kosten im in der Produktion das zu haben, ne? Also das kannst du auch nicht teurer machen, also ist einfach nicht so viel Geld zu verdienen und mit so einer Beratung, obwohl der Ansatz ja so wichtig ist, Frauen auch einfach zu erklären, wie alles funktioniert, wenn es halt in der Schule nicht gemacht wird, wenn es, also es gibt ja auch wenig Aufklärung und wenn es die Familie nicht leisten kann, dann ist das natürlich wieder hier ein ganz Wunderpunkt, der ganz viele Sachen zusammenschließt, ne?
Aber ich glaube, es würde schon helfen, wenn man das einfach weiß und wenn man sozusagen sagt, okay, habe ich verstanden, Arzt, Ärztin ist für diesen Bereich einfach nicht die Fachperson. Also genauso wie wir als Hebammen ja auch viel Kinderwunschberatung machen, weil das auch alles so zeitaufwendig ist und der Griff nach einem Überweisungszettel, gehen Sie mal hier.
Finde ich aber schwierig. Also ich finde, das sollte ein großer Punkt in dem Medizinstudium sein. Ne?
Natürlich
also
sollte es das, aber ich meine jetzt einfach mal für das Pragmatische, wenn ich als Frau weiß, okay, habe ich verstanden, ich gehe damit gar nicht erst zu meiner Gynäkologin, sondern gehe zum Beispiel in ein feministisches Frauen- und Gesundheitszentrum oder gehe zu Pro Familia oder diese anderen Anlaufstellen, wo ja auch Gynäkologinnen arbeiten, aber wo einfach die Struktur eine andere ist. Oder Dorothee, wo geht man hin? Ich will mir ein Diaphragma anpassen und wohne so mittelländlich. In Berlin ist es wahrscheinlich auch kein großes Problem.
Also in Berlin ist es überhaupt kein Problem. Also ich meine, ihr habt zwei tolle Familienplanungszentren da. Hamburg, Familienplanungszentrum an der Johanneskirche. Das ist halt auch nach, von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Kennt ihr eigentlich diesen Diaphragma-Finder?
Nee.
Das ist ein postleitzahlensortierter Suchdienst. Der ist nicht vollständig. Da können sich aber Hebammen und Ärzte und Ärztinnen selber eintragen. Ob sie das anbieten, kann ich euch vielleicht für den Link für die Shownotes nochmal.
Unbedingt.
Super, unbedingt.
Ich habe euch ja schon die Links zu meinen Online-Kursen geschickt, glaube ich. Ich habe einen Online-Kurs
also
vor einer Weile gemacht.
Also heute werdet ihr, wird hier alles ordentlich verlegt. Dorothee ist vorbereitet und hat uns alle Links geschickt. So ein bisschen der Running Gag, weil manchmal sind wir im Gespräch und dann vergessen wir, welche Links wir erwähnt haben. Und du hast es ja alles ganz vorbildlich, so dass sich unsere Hörerinnen sehr freuen, dass es dann alles da drin ist und sie alles finden können.
Genau, zum Beispiel deinen Online-Kurs. Erzähl nochmal zu Ende.
Ja, ich habe vor einer ganzen Weile mal einen Online-Kurs über Verhüten nach Geburten gemacht, einfach weil es beratungsintensiv ist und weil ich es total wichtig finde, dass Frauen sich da informieren können, dass sie es auch mal mit dem Partner zusammen nachhören können, weil die Frauen sind dann halt alleine bei mir in der Praxis und es geht letztendlich beide etwas an. Und das war, ich habe eine Zeit lang auch mal im englischen Gesundheitssystem gearbeitet, da war zum Beispiel männliche Sterilisation nach dem letzten gemeinsam geplanten Kind absoluter Standard. Also wenn da eine Frau über 35 zur Vorsorge kam und ich gefragt habe, wie ist mit Verhütung, hieß es ganz häufig, oh no, Harvey had the snip. Also der Ehemann hatte den Schnippschnapp und das ist bei uns halt auch sehr, sehr wenig. Aber ich finde, es ist auch eine wichtige Methode, um zu gucken, Mensch, die Frau hatte jetzt die Schwangerschaften, die hatte die Geburten, was kann der Mann dazu beitragen? Bei uns ist da oft noch so der Mythos, dass beim Mann sonst was abgeschnitten wird. Es verändert sich an der Samenergussmenge nichts. Es verändert sich nichts am Geruch, es verändert sich nichts an den Hormonen, an der Fähigkeit, ja, geschlechtlich aktiv sein zu können. Ich muss dann immer grinsen, weil ich an unseren einen OP-Pfleger in Winsen denke, da wo ich zuletzt Oberärztin war, bevor ich mich niedergelassen habe. Willi hat immer den Patienten an der OP-Schleuse erzählt, wie toll es wäre, den Männlichen sterilisiert zu sein und wie klasse das ist, wenn einem keine Frau ein Kind mehr anhängen kann und dies und jenes. Und wir immer, sag mal, wirst du von unseren Urologen bezahlt? Nee, aber das ist doch total klasse und das geht schnell und in Lokalbetäubung. Willi, nicht jeder will das hören. Es ändert sich tatsächlich nicht viel. Natürlich ist es eine endgültige Methode, aber auch das kann man, wenn man es wirklich will, wieder rückgängig machen. Genauso wie eine weibliche Sterilisation. Das ist dann teuer, das ist aufwendig. Habe ich in meinem großen Buch alles ausführlich beschrieben. Aber es ist halt wirklich eine Option, wenn man sagt, Mensch, ich will keine Pille, ich möchte aber auch nicht mit dem Diaphragma rumhüdeln. Ich habe jetzt ewig Temperatur gemessen, ich habe keine Lust mehr dazu. So, und in dem Online-Kurs kann man sich das eben mehrfach angucken. Man kann sich mit einem Partner zusammen angucken. Dann vielleicht gezielt zum Frauenarzt gehen oder Diaphragma-Finder ist da auch verlinkt. Gucken, gibt es jemanden bei mir in der Nähe, der da eingetragen ist? Gibt es ein Familienplanungszentrum in der Nähe? So, da sind auch ein paar Adressen aus Österreich und der Schweiz mit drin in der Liste, wo tatsächlich, da ist es auch schwierig, sich ein Diaphragma anpassen zu lassen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, Frau muss aber so ein bisschen suchen. Nee, Quatsch, sorry, jetzt habe ich was falsch erzählt, weil das mit den Diaphragma-Anpassstellenlisten ist im Diaphragma-Kurs drin. Das gibt es einen zweiten Online-Kurs, speziell alles rund ums Diaphragma, dass einfach die Beratung über den Kurs abgedeckt wird und dann nur das Anpassen noch erledigt werden muss. Weil das schreckt eben viele Kollegen, wenn sie erst viel Beratung machen müssen. Weil das ist im normalen Praxisablauf ein Riesenproblem.
Ja, na klar. Wenn man einfach alle 10 Minuten jemand eingetaktet hat und dann packt jemand seine Lebensbiografie aus, auf verschiedenen Ebenen, das hat dann eben oft nicht den Raum, den es braucht.
Ich finde das echt spannend, dass du erzählst, dass es in England einfach viel weiter verbreitet ist. Ne? Also die Vasektomie, also Schnippschnapp, ist bei uns auf jeden Fall auch ein Thema und finde ich einfach auch gerade, dass immer dieses Verhütungsthema ja immer noch bei uns Frauen immer noch so liegt. Und wenn man halt irgendwie, sagen wir 3 oder 4 oder auch 2 Kinder hat und ganz genau weiß, das ist jetzt für uns sozusagen okay, ist es einfach eine super Option. Ich habe aber auch schon Paare betreut, wie du gerade gesagt hast, wo eine Vasektomie wieder rückgängig gemacht wurde. Ne? Also
Das klar, ist in dann, diversen Patchwork-Situationen.
Ja, genau. Ja,
das kommt halt einfach dann, vor. Klar. Also ja, da muss man sich das halt überlegen. Es gibt auch Männer mittlerweile, die Spermien einfrieren lassen vor einer Vasektomie und sagen, für den Fall, dass doch nochmal irgendwie eine andere Partnerschaft da ist, ich möchte halt irgendwo was auf Eis haben für eine Insemination. Auch das ist völlig legitim, kann man heute alles machen. Also diese Endgültigkeit ist dann ja relativ, ist die Frage, wie will ich damit umgehen. Aber ich finde, so männliche Sterilisation langfristig hat es die wenigsten Nebenwirkungen. Die Hauptnebenwirkung ist ein Kopf.
Ja.
Und ja, und das ist natürlich ganz schwierig, weil wenn man die Vorstellung hat, dass da ganz viel kaputt geht bei der Operation, was es nicht tut, es sind ganz kleine Schnitte im Leistenbereich, die heilen schnell. Ich sage immer, die sollen irgendwie Donnerstag oder Freitag bitte zur OP gehen, weil die nächsten 3 Tage gehören der weichen Jogginghose und es ist der John Wayne Gedächtnisgang. So ein bisschen wie 24 Stunden auf dem durchgerittenen Gaul. Das gibt sich nach 3-4 Tagen wieder. Es ist ein bisschen Wundschmerz da, aber langfristig gibt es halt ganz, ganz wenig Nebenwirkungen. Und ich frage mich, also kulturell ist es einfach sehr, sehr unterschiedlich, wie mit Verhütung umgegangen ist. Warum haben über 30% der Skandinavierinnen Kupferspiralen und bei uns ist es so wenig oder überhaupt Spiralen? So, das sind einfach sehr unterschiedliche Formen, die sich Sachen im Gesundheitssystem entwickelt haben. Aber es hat biologisch keinen Grund. Die Engländer und die Skandinavier sind nicht anders aufgebaut als wir.
Ach, spannend. Das wusste ich auch nicht, dass die Skandinavierinnen mehr Spiralen haben als wir.
Schöne Überleitung. Zum Thema.
Ja, also das Spiralen. Ist, das, also was du hier heute, wir würden einfach dann den, wie hieß nochmal der OP-Pfleger im Winsen? Dafür bräuchten wir dann, der Willi, der bräuchte da so eine Soundcard für uns, damit er den Männern die Hemmung nimmt, sich diesen Schritt, wenn das dann durch ist, mit der Familienplanung zu wagen. Ist aber auch ein Thema, ne? Gerade wenn Frauen vielleicht auch aus medizinischen Gründen jetzt den 3. oder 4. Kaiserschnitt auch haben, das ist ja auch eine Frage, weil da eine weitere Schwangerschaft ja auch auf jeden Fall immer auch ein Risiko immer mit sich bringt, ist das ja auch beim 4. geplanten Kaiserschnitt, der dann vielleicht auch eine Möglichkeit sozusagen da die Sterilisation bei der Frau zu machen. Auch ein Thema, was genannt werden muss.
Das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist ein Thema. Also viele Kliniken weigern sich, wenn das kurzfristig entschieden wird.
Ja.
Weil das die Sterilisationen sind, die am häufigsten bereut werden. Ja. Das heißt, bei uns ist es so, wir sprechen die Frauen regulär in der 20., spätestens 30. Woche an auf das Thema Verhütung nach der Geburt, dokumentieren das dann auch im Mutterpass. Wenn bei einem Mehrfachkaiserschnitt eine Sterilisation gewünscht wird, dass die Klinik weiß, okay, die Frau hatte Zeit genug, sich Gedanken drüber zu machen. Und da lohnt es sich wirklich auch bei der Krankenkasse zu fragen, ob das übernommen wird. Die Kosten sind da deutlich geringer für die Sterilisation. Ich glaube, das sind so bummelig 80 Euro oder sowas. Also nichts im Vergleich mit dem, wenn ich mich so außerhalb des Kaiserschnittes operieren lasse. Und viele Krankenkassen übernehmen es, weil dann der nächste Kaiserschnitt natürlich sehr mit sehr hohen Risiken behaftet ist, oft noch mit einem verlängerten Krankenhausaufenthalt oder ähnlichem. Und da sind relativ viele Krankenkassen kulant und sagen, ach, wir zahlen das dann mal mit. Was mir in dem Zusammenhang auch noch sehr wichtig ist, Verhütung ist Eigenleistung, aber es gibt in vielen Städten mittlerweile öffentliche Töpfe, die über Pro Familia verteilt werden. Also hier in Kiel gibt es einen, wo Frauen und Männer, die wenig Einkommen haben, die schon viele Kinder haben können, beantragen können, dass Sterilisation, Spiraleneinlage von öffentlich übernommen wird. Die müssen halt vorher hin und gehen dann hinterher mit der Rechnung und dann wird es halt erstattet. Beziehungsweise Pro Familia überweist dann das Geld für die Spiraleneinlage direkt. In Kiel ist der Topf ein bisschen knapp. Letzten August hat Pro Familia angerufen, beziehungsweise Mails rumgeschickt, gesagt, sorry, der Topf ist halt alle. Es werden zwar noch etliche Spiralen gelegt, aber wir können keine Anträge mehr annehmen. Bitte dann im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich in vielen, also da es eben nicht über die Krankenkassen finanziert wird, es gibt in vielen Städten mittlerweile eben so öffentliche Töpfe, wo jemand, der sagt, Mensch, nach dem 4. Kind, Geld ist knapp, ich kann erstmal eine Weile nicht arbeiten. Wie sieht's aus? Da kann man sich bei Pro Familia gut beraten lassen.
Ah, wichtiger Punkt.
Ich finde sowieso Pro Familia, also ich weiß nicht, wie dir das geht, Sissi, aber in meiner Jugend war das einfach immer noch so ein Riesending. So. Und also wirklich eine Anlaufstelle, die auch unter den Menschen war. So. Und ich finde das wichtig, das auch nochmal wirklich zu erwähnen, dass es die natürlich auch immer noch gibt. Und dass die einfach ein Kompetenzzentrum sind für alles, was rund um dieses Thema sich rankt.
Die machen unglaublich viel, die machen unheimlich gute Arbeit, wobei man einfach sagen muss, die Stellen sind personell und finanziell sehr unterschiedlich ausgestattet. Ja. Wir in Kiel, Landeshauptstadt, haben natürlich eine schöne große Stelle. Es gibt halt viele kleinere Stellen, wo dann oft keine Ärztin da ist. Und die müssen halt einen sehr großen Bandbreite abdecken. Von sexuellen Orientierungsstörungen bis Partnerschaftsproblemen. Also von daher, nicht alle Profa-Stellen passen zum Beispiel Diaphragmen an. Aber es lohnt sich zu fragen. Und die sind untereinander oft auch sehr gut vernetzt und wissen dann, wer in der nächstgrößeren Stadt halt für Diaphragmenanpassung oder sowas zuständig ist. Also Pro Familia würde ich immer erstmal als Anlaufstelle nehmen, wenn ich da Fragen habe.
Ja, ist super, das nochmal zu wählen, weil wir beide leben ja auch ein bisschen in der Bubble, ne?
Total, und, voll privilegiert. Da ist
sehr privilegiert und da ist es natürlich wichtig, dass diese Themen ja einfach aufkommen. Bevor wir auf Spiralen und Hormonspiralen gehen, wäre mir nochmal wichtig, Dorothee, dass wir nochmal, wir hatten ja vorhin, und ich glaube einfach das Wichtige im Podcast, natürlich die ganzen Empfehlungen auf deine intensiven Kurse, Online-Kurse verlinken wir, aber wir müssen nochmal auf die natürliche, also wir hatten das schon angeboten, natürliche Familienplanung hatten wir für eingeworfen, NFP, dass wir es einfach nur mir ist immer wichtig zum Verständnis. Ich sehe auch Bettina, die unseren Podcast schneidet und mithört und immer sagt, so nickt, dass man einfach, glaube ich, weil wir so im Thema sind, das immer noch mal ein bisschen auffasst, ist mir noch mal wichtig, weil wir ja direkt nach der Geburt sind. Du hattest vorhin kurz angehakt. Es ist möglich, aber man muss Dinge beachten bei der natürlichen Familienplanung, also seinen Zyklus zu beobachten, weil ja einfach es ja oft bei ausschließlich gestillt wird, keine Blutung stattfindet. Und dann wäre, also da nochmal vielleicht einen kurzen, das nochmal eine kurze Erklärung für dich. Und dann wäre meine nächste Frage, es gibt ja jetzt immer mehr, wir sind ja im Alter der Digitalisierung, dass es mehr Apps gibt, es gibt mehr Produkte, die mit meinem Smartphone verbunden sind. Was sagst du dazu? Das ist ja durchaus nicht möglich in der Stillzeit, aber das vielleicht nochmal kurz für unsere Hörerinnen erläutern, dass wir da nochmal drauf eingehen.
Solange Frau keinen sehr stabilen Zyklus hat und noch stillt, sind diese ganzen Tools, Apps und sonst was etwas für die Mülltonne. Außer Frau möchte einfach nur ihren Zyklus monitoren und irgendwann wieder schwanger werden. Dafür ist es nützlich. Natürliche Familienplanung, für mich ist das so ein absolut stehender wissenschaftlicher Begriff. Das heißt, es ist immer die Kombination von Östrogenmarkern, die mir zeigen, dass ein Eisprung kommt. Das ist das Schleimmuster zum Eisprung hin, verändert sich der Muttermundschleim, wird mehr, kriegt eine andere Konsistenz. Der Muttermund wandert im Körper, der öffnet sich etwas, verändert die Konsistenz. So bin ich unfruchtbar, ist der eher hart, so wie der Nasenknorpel, wenn ich den anfasse. Bin ich fruchtbar, ist der eher weich, so wie ein Ohrläppchen ohne Ohrring drin. Und ich brauche halt in der Stillzeit Östrogenmarker, die mir sagen, ups, jetzt naht ein Eisprung. Jetzt muss ich anfangen zu verhüten oder eben keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Dazu sind dann ja Barrieremethoden ganz wunderbar. Und wir kombinieren halt die Östrogenmarker immer mit einem Gestagenmarker. So, und das ist die Temperatur, die nach dem Eisprung ansteigt, oben bleibt und anzeigt, okay, der Eisprung ist durch. Für diesen Monat kann nichts mehr passieren. Wenn wir Doppeleisprünge haben, sind die immer innerhalb von 24 Stunden. Sobald der Gelbkörper richtig steht, kann kein weiterer Eisprung passieren, solange der Zyklus wirklich regelmäßig funktional ist. Und das ist ja eben durch die Stillhormone nicht unbedingt so. Wenn ich einen Nachweis habe, Temperatur ist 3 Tage oben geblieben, 6/3 Regel, dann kann ich halt für den Rest des Zyklus auf Kondom oder Diaphragma auch gut verzichten. Habe ich jahrelang so praktiziert, weil ich eben nicht ganz regelmäßig messen konnte mit den Nachtdiensten im Krankenhaus. Aber alles, was nur über eine Temperaturmessung funktioniert, damit weiß ich ja erst im Nachhinein, der Eisprung hat stattgefunden, aber ich kriege keine rechtzeitige Warnung. Und die meisten Tools sagen auch nicht rechtzeitig Bescheid. Und der frühe Eisprung, das ist das, wo wir uns beim NFP, natürliche Familienplanung, wirklich mit in die Füße schießen, wenn wir ungeplant schwanger werden. So, das ist, ich habe vor einer Weile eine Patientin gehabt, die etwas früher als geplant mit dem zweiten Kind schwanger war. Ja, wie haben Sie denn mit dem Diaphragma verhütet? Ja, ich habe es nur in der fruchtbaren Zeit verwendet. Okay, wie haben Sie die denn ermittelt? Ja, nach Gefühl. Da rollen sich mir die Zehennägel auf. Ja, ab wann denn wirklich so? Die hat einen 26-Tage-Zyklus, hat immer so 6-7 Tage geblutet und hat um und bei so 8., 9. Zyklustag dann angefangen, mit dem Diaphragma zu verhüten. So, und allein so die ganz simplen Rechenregeln, die bei NFP dazugenommen werden, aber nicht so stark zählen wie die Östrogen, die Gestagenmarker, war völlig klar, die hat immer 2-3 Tage im fruchtbaren Fenster, was ja schon sein kann, wenn Frau noch etwas blutet. So, wenn ich einen kürzeren Zyklus habe und lange blute, dann sind die letzten Tage der Blutung potenziell fruchtbar. Das war letztendlich mit Ansage. Also ein Diaphragma funktioniert nur, wenn ich es wirklich religiös bei jedem Geschlechtsverkehr verwende. Ich habe meins das ganze Studium über mit Erfolg verwendet. Ich war da aber auch sowas von verhütungsneurotisch. Bloß nicht im Medizinstudium schwanger werden. Ich weiß, ich habe einmal geträumt, dass mein Ex-Freund was von mir wollte. Den hätte ich im Tagesbewusstsein nicht von der Bettkante gestoßen. Und ich bin aufgewacht und habe geträumt, dass ich nicht wusste, wie mein Diaphragma ist und dass ich in den fruchtbaren Tagen wäre und habe gesagt, Mensch Steffen, da ist die Tür, bitte geh wieder. Bin aufgewacht und habe gedacht, du bist ja echt völlig bescheuert. Habe in den Nachtschrank reingeguckt, mein Diaphragma lag nicht da. Das war im Badezimmer, gut verstaut, weil ich hatte ja keinen Freund. Habe in den Kalender geguckt und ich war am 13. oder 14. Zyklustag und ich hatte einen sehr regelmäßigen 31-Tage-Zyklus damals. Also direkt in der Phase, die anfangen fruchtbar zu werden. Und das war bei mir so subkortikal irgendwie in der grauen Masse im Gehirn drin, bloß nicht ohne Verhütung, irgendwas im Medizinstudium, das packst du nicht. Also wenn es nicht regelmäßig verwendet wird, dann ist es natürlich nicht sicher, genauso wie Kondome nur dann wirken, wenn sie regelmäßig verwendet werden. Ja, ich sage immer zu meinen Paaren, Kondome sind ein sicheres Verhütungsmittel bei nüchternen Erwachsenen. Also die meisten Kondomunfälle passieren einfach in jungen Jahren, a nicht so geübter Benutzer, im Zusammenhang mit Alkoholkiffen und anderen bewusstseinsverändernden Dingen. Und ein Teil der Paare gibt dann einfach auch zu, dass sie zu betrunken waren, eins zu benutzen. Das kann mal vorkommen, aber dafür gibt es ja auch die Pille danach. Das funktioniert manchmal erstaunlich länger.
Ja, ja, ich weiß.
Nach der Kieler Woche.
Da hatte ich mal eine Patientin, das war unglaublich. Die stand morgens um 9 montags bei uns vor der Praxistür, guckt mich völlig derangiert an, hatte so einen Sazan Comfort-Hut auf dem Kopf und gesagt, ich war feiern, ich glaube, ich habe die Pille heute Morgen ausgespuckt. Ich sag, wann kann ich kommen für Pille oder Spiral danach? Ich sage, ich wohne um die Ecke, gehen Sie erstmal schlafen, nüchtern Sie sich aus, Sie kriegen heute Abend um 6 den letzten Termin nach der Sprechstunde und dann schnacken wir nochmal. Und dann erzählte die mir hinterher, dass man so einen Strohhut nur kriegt, wenn man mindestens 6 Cocktails mit dem Zeug getrunken hat. Also ich wäre danach tot gewesen. Ich wäre garantiert nicht morgens um 9 noch bei meiner Gynäkologin gewesen im Studium. Aber immerhin war die so helle und hat sich dann eine Spirale danach geben lassen und war alles gut. Das klappt halt nicht bei allen. Manchmal ist der Suff zu viel.
Für alle, die jemals daran gezweifelt haben, dass Gynäkologinnen nicht das Leben in allen ihren Facetten, alle medizinischen und menschlichen Abgründe ausgelotet haben. Genau, Dorothee könnte stundenlang Geschichten erzählen.
Es gibt viele Geschichten. Und nach über 25 Jahren im Geschäft ist einem nichts mehr peinlich. Und muss dem Patienten auch nicht peinlich sein. Ihr habt doch immer redet drüber, dass ein Problem da ist.
Voll. Ja. Genau. Super.
Also das ist nochmal für euch sozusagen die Zusammenfassung zu diesen ganzen Tools, ne? Also ihr braucht halt einen richtigen Zyklus und das ist in der Stillzeit einfach schwierig und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ploppt ja überall auf, Instagram und so weiter. Es gibt ja wirklich
von... Und dazu nochmal, ganz viele Tools sind einfach grottenschlecht.
Ja, die haben eine schicke App mit einer schicken Oberfläche, aber
magst du vielleicht welche empfehlen, wenn man halt aus der Stillzeit raus ist? Also können wir einfach sagen, gibt es welche, die du gut findest? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also ich finde einfach Zyklotest MyWay und das MySense sinnvoll. Die sind nicht ganz exakt nach Sensiplan-Regeln. Also Sensiplan, wenn man das googelt, da steckt am meisten Forschung hin, ist das sicherste und beste NFP-System auf der ganzen Welt. Da steckt
und das
seit
den 90ern. Ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu betonen. Also wie sicher NFP bei richtiger Anwendung ist den meisten auch überhaupt nicht klar. Das ist wirklich ein.
Es ist genauso sicher wie die Pille, wenn ich ein gutes System verwende.
Genau.
Was ich aber einfach lernen muss. Und Sensiplan, da stecken seit den 90er Jahren die Unis Heidelberg und Düsseldorf dahinter. Das ist ein Riesenforschungsprojekt. Es gibt diese Zyklusdatenbank, wo über 17.000 Frauen freiwillig ihre NFP-Kurven zu Forschungszwecken einschicken. Also es ist wissenschaftlich total spannend. Wenn ich das richtig mache, ist es super sicher. Und eine Frau, die weiß, was sie tut, schlägt jedes Tool und jeden Zyklus-Computer um Längen, weil sie versteht, was in ihrem Körper los ist. So, und dann gibt es einfach Anbieter, die sind auch seit 20, 30 Jahren am Markt, haben gute Algorithmen, kennen sich halt wirklich aus. Und dann gibt es andere, die machen wirklich innerhalb von 1-2 Jahren eine App mit einem netten Design und ganz viele wissen nicht, dass viele reine Rechen-Apps, also wo ich einfach nur im letzten Tag der Menstruation angebe, die sind nach der Standard Days Method programmiert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist eine Verhütungsmethode oder eher eine Child Spacing Methode. Das heißt, wir vergrößern den Abstand zwischen Kindern Methode. die im Auftrag der WHO von einer katholischen Jesuitenuniversität, Medizinuniversität in den USA entwickelt wurde für Analphabetinnen in Entwicklungsländern. Das ist ein ganz simpler Abzählreim. Das kann für eine Frau in Nepal, die Analphabetin ist, oder irgendwo in Afrika, kann das ein echter Gewinn sein, wenn sie statt 8 Kindern nur 4 kriegt. Wenn sie das möchte. So, aber da ist die durchschnittliche Versagerquote 27% Schwangerschaften pro Jahr. Was besser ist als 80% Schwangerschaften ohne jede Verhütung. Aber das ist nicht das, was wir heute in Westeuropa wollen. Und was schon gar nicht die Frau möchte, die gerade mit dem Kind irgendwie erstmal sich noch eingroovt, das Gefühl hat, Mensch, ich pack das noch nicht mit einem weiteren Kind. Ich möchte erstmal eine große Sicherheit. Und diese Tagezähl-Apps, also die gehen mir sowas von auf die Eierstöcke, weil kaum jemand weiß, wie unsicher die eigentlich sind und auch andere. Also wenn eine App nicht wissen will, wie mein Muttermundschleim ist oder ich das irgendwie tracken kann, Muttermundszeichen, und wenn die nicht regelmäßig meine Temperatur haben will, dann ist die selbst die, was weiß ich, 3-4 Euro, die das im Monat vielleicht Miete kostet, nicht wert.
Ja, also sowas wie Clue zum Beispiel ist eine super App zum Menstruationstracken, ja. Aber es ist eben keine App für den Kinderwunsch und zum Verhüten, weil genau das, was du sagst, also der tollste Algorithmus ist eben, wenn nur gerechnet wird und eben keine individuellen Fruchtbarkeitszeichen, die du eben alle schön aufgezählt hast, abgefragt werden, dann, also so ist es einfach Kalender und das, so, das ist ja auch, also die Kalendermethode ist ja nicht NFP zum Beispiel.
Nein, überhaupt nicht.
Wird ja häufig in einen Topf geworfen und das, genau, also du hast die entsprechenden Apps genannt.
Es gibt Frauen, die werden am 10., 11. Zyklustag mit dem Eisprung schwanger. Es gibt Frauen, die haben am 22., also man kann den Eisprung, oder Frau kann den Eisprung definitiv nicht berechnen. Und wenn irgendwo steht, das Ding berechnet den Eisprung, Mädels, lass die Finger davon.
Danke nochmal für diese klaren Worte.
Gut, also das haben wir geklärt und jetzt, glaube ich, können wir dann zu den weiteren Sachen noch rübergehen.
Genau, zu den IUPs, ne? Alles ja. Mit Kupfer in der Gebärmutter drin, wo ja viele Frauen das Gefühl haben, urks, das klingt irgendwie alles so gruselig, mir da so ein komisches metallenes Gerät in meine Gebärmutter, in meine kleine zarte Feine einbauen zu lassen und das macht doch bestimmt Schmerzen und das wandert sonst wohin in meinem Körper und bohrt sich in irgendwelche Schleimhäute hinein. Also hat man ja auch damals etliches drüber gehört. Also wenn ich an meine Jugend denke, hieß es immer Spirale, okay, wenn du unbedingt eine Endometritis kriegen willst, oder sonstige aufsteigende Infektionen, dann gerne, aber lass mal lieber die Finger davon.
Ja,
und
da
das hat sich ja sehr verändert.
Nicht viel getan. Also ich meine, wir pflanzen auch nicht mehr die gleichen künstlichen Hüftköpfe ein wie vor noch 30 Jahren. Da ist das Material auch besser geworden. Und diese Infektionen, als ich anfing irgendwie, ich glaube, ich habe meine erste Spirale 96 gelegt oder so. Damals gab es halt noch so diese Modelle mit den Widerhaken an der Seite, die halt, da sie anatomisch nicht angepasst waren, sich über diese Widerhäkchen festhalten sollten und geflochten Rückholbändchen. Und es waren echte Bakterienstrickleitern. Da hieß das immer erst nach dem zweiten Kind, die Frau soll mindestens 2 Kinder haben. Mhm. Falls sie eine Infektion kriegt, unfruchtbar wird, dann hat sie immerhin 2 Kinder. Das hat sich heute komplett geändert. Ja. Das ist ein monophiles Nylon, dieser Rückholfaden. Da haften Bakterien nicht dran. Das ist ein Material aus der Gefäßchirurgie, was Jahre im Körper verbleiben kann. So, die Materialien sind deutlich besser geworden. Viele sagen auch, oh Gott, Kupfer, da ist ja Metall in meinem Körper. Kupfer gehört zu den Spurenelementen. Also das ist wie Eisen, Mangan, Zink, etwas, was wir in kleinen Mengen brauchen. Und in Deutschland werden halt überwiegend Spiralen verbaut mit einem niedrigen Kupferload. Da gibt es auch noch Untersuchungen zu, der Kupferserumspiegel steigt nicht relevant an. Da verändert sich nichts. Letztendlich gibt eine Spirale mit einem niedrigen Kupferload weniger als 10% pro Tag ab, als das, was wir essen. Und das, wie gesagt, das ist halt, sagen wir, Nüsse, Schokolade und Bier sind sehr kupferhaltig. Also ich kann es durchaus mit einem Netflix-Abend schaffen, deutlich mehr Kupfer aufzunehmen, als die Spirale in irgendwie 2 Monaten abgibt.
Ich hatte nach Kind 2 eine Kupferspirale, 4 Jahre, genau, 5 Jahre, 4 Jahre liegen und war auch immer super happy. Also ich kam damit echt gut zurecht.
Na, was sich halt auch geändert hat, ist, wir haben mittlerweile deutlich bessere Ultraschallgeräte. Wenn ich so denke, die Ultraschallgeräte irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, hat man ja in der 10. Woche gesehen, okay, da schlägt das Herz eines Kindes, da ist wohl was drin in der Gebärmutter, etwas grob gesagt. Ich meine, heute sehen wir irgendwie 6+1 häufig schon den Herzschlag. Wir können halt ganz, ganz differenziert sehen, was weiß ich, 11. Woche, das Kind hat schon Magen, der ist voll. Also die Auflösung ist viel größer. Damit kann ich ja aber auch viel besser ausmessen, was für eine Spiralenform, was für eine Spiralengröße passt zu der Frau. Hat sie eine sehr, sehr schmale Gebärmutter, dann ist eine Kupferkette, die einfach keinen Plastikrahmen hat, der irgendwo drücken kann, besser. Es gibt verschiedene Spiralentypen, die wirklich mittlerweile sehr, sehr sanft zu legen sind. Und wenn die gut passen, ich sag mal, das ist wie mit Schuhen. Einheitsgröße passt nicht alle. So, ich habe jahrelang mit einer total netten Kollegin zusammengearbeitet. Wir hatten beide Schuhgröße 42, aber wir hätten die nicht tauschen können, weil ich habe einen sehr hohen Brust und sehr schmale Schuhe und sehr schmale Füße. Sie hat eher breite Füße. Und ich sage mal, Spiralen ausmessen ist wie mit den Elefantenschuhen bei Kindern. Da kriegt man ja auch die Füße so reingestellt in dieses Brett und dann wird halt Länge und Breite gemessen. Und wenn die dann passen, dann drückt es auch nicht. Und wir können ja heute mit Ultraschall gucken, wie groß ist die Gebärmutter nach der Geburt, passt das dann überhaupt? Übrigens zum Einlegen einer Spirale nach einer Geburt muss ich nicht auf die Regelblutung warten, ist ganz wichtig. Aber mindestens 3 Monate nach Geburt sollte ich warten. In den ersten Monaten ist die Gebärmutter noch weicher durch die Hormonumstellung und das Verletzungsrisiko ist höher. So, das heißt, da muss man sich ein bisschen auskennen, beziehungsweise der Frau sagen, ja, es kann durchaus passieren, dass wir die Gebärmutterwand verletzen. Ist mir in all den Jahren einmal passiert, ist auch schon ein paar Jahre her. War eine Spirale, die ja vom Legen her nicht so verletzungsarm ist, wie das, was wir heute haben. Also da hat sich in den letzten 30 Jahren unglaublich was getan. Die Rate der Gebärmutter- und Eileiterinfektion ist heute super niedrig und hängt letztendlich am Sexualverhalten. Also öfters ein neuer Kerl ohne Kondom ist ein Risiko. Aber das ist nicht unbedingt mit der Spirale zusammenhängt. Mhm. So, und dann gibt's noch, genau, das möchte ich ganz gerne noch sagen. Dann gibt's noch Spiralen mit einer höheren Kupferladung. Wird bei uns nicht so häufig verwendet. Das sind dann entweder Spiralen, die auf den Seitenärmchen noch so Kupfermanschetten drauf haben. Oder eben von der Kupferkette gibt's eine mit 6 Gliedern statt 4 Kupferperlen aufgefädelt. Durch das höhere, die höhere Kupferladung geben die mehr ab, halten aber auch länger. Die haben teilweise eine Zulassung für 10 Jahre. Ist bei uns nicht so sehr bekannt und beliebt, ist in Entwicklungsländern sehr, sehr viel verbreitet. Das ist so eher für die Frau, die dann sagt, Mensch, nach dem 6., 7. Kind, ich bin jetzt Mitte 30, ich möchte eigentlich bis zu den Wechseljahren Ruhe haben. WHO sagt ganz klar, das Paragard kann länger als 12 Jahre liegen bleiben. Zulassung offiziell ist 10 Jahre. Macht dann einfach Sinn. WHO empfiehlt, sehr langliga Spiralen zu verlegen, gerade in Ländern, wo das Hygieneniveau nicht so hoch ist. Und die Frauen haben halt auch oft nicht so die Möglichkeit, vom Geld, von der Verfügbarkeit von Ärzten, sich die dann legen zu lassen. Es gibt auch in Entwicklungsländern so die Tendenz, Spiralen direkt postpartal, also direkt nach der Geburt einzulegen. Verrutschungsquote ist etwas höher, aber gerade für die Frauen, die sehr ländlich leben, wo es wenig Frauenärzte gibt, ist das durchaus eine Möglichkeit, wenn sie nicht unbedingt sofort wieder schwanger werden wollen oder aus medizinischen Gründen nicht sollen.
Aber da stellt sich mir wieder die Frage, weil ich denke dann wieder an dein Studium zurück, wie du gesagt hast, 1,5 Stunden. Und du hast es gerade so schön anschaulich erklärt, so, ne? Also, es gibt ja gute Schuhläden und schlechte Schuhläden, wo wirklich geguckt wird, passt der Schuh richtig und passt er nicht. Woran kann ich erkennen jetzt, als, wenn ich jetzt mich für eine Spirale entscheide, dass mein Arzt oder meine Ärztin das auch richtig gut an meine spezielle, also individuelle Form meiner Gebärmutter anpasst? Weil das finde ich wieder ein großes Thema. Also da glaube ich nicht, dass da viele deiner Kolleginnen und Kolleginnen
die haben das in der Schublade, was der letzte Vertreter gerade da
hat. Also das finde ich jetzt gerade wieder sehr, sehr interessant und denke so, okay, wird das
jetzt ketzerisch, Dorothee, entschuldige.
Es ist einfach so, wir lernen es nicht. Auch Spiralen legen ist nichts, was wirklich viel unterrichtet wird, gelehrt wird. Auch da, ich meine, es ist ein Produkt, das legst du ein und die Frau läuft da 5 bis 10 Jahre mit durch die Gegend. Auch das wird weniger in Fortbildung gelehrt. Einfach fragen, ob es die Möglichkeit gibt, es ausmessen zu lassen, ob jemand verschiedene Modelle hat. Also wir hatten zeitweilig 11 verschiedene Modelle im Schrank, als ich noch normale Gynäkologie gemacht habe. Auch eins, was oben relativ breit war mit so weichen Füßchen für Uterus arcuatus, gibt's leider nicht mehr, das Modell. Es kam aus Belgien. Das ist was, das muss man wollen. Und auch ganz wichtig, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen das Ausmessen nicht. Das ist ein extra Ultraschall. Und im Zweifelsfall muss die Frau auch sagen, okay, dann bezahle ich das eben. Machen Sie das oder sich in einem Familienplanungszentrum beraten lassen. Es ist leider, Verhütung ist in Deutschland nicht institutionalisiert und das ist ein Riesenproblem. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass Verhütung lebenslang unter einem bestimmten Einkommen. Ja, also die haben irgendwann beschlossen, dass ungeplante in England, dass ungeplante Schwangerschaften ein Risiko für Frauenarmut und für gesundheitliche Probleme ist. Und da kann jede Frau, ich meine, jeder Mann kann sich da umsonst sterilisieren lassen. Ich glaube, bis zu 10 Kondomen gibt es auch umsonst in den GOM-Kliniken. So, da gibt es Spiralen zumindest in 2 verschiedenen Größen. Ketten legen nicht alle GOM-Kliniken ein. Die Frauen können zwischen verschiedenen Pillensorten wählen. Also da gibt es, wenn man einkommensschwach ist oder im Studium oder in der Ausbildung, gibt es halt freie Verhütung. Egal wie alt Frau ist. Und das finde ich, oder eben auch wie alt der Mann ist. Und das finde ich einfach etwas, das wäre total wünschenswert bei uns. Aber das ist bei uns kein Wert. Und wir können es leider, leider heute auch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, in den 90er Jahren haben wir es ein paar Mal gehabt. Kennt ihr sicherlich auch so Frauen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. 19 Jahre alt, 4. Schwangerschaft, 2. Kind. Erstes Kind mit 16, 17 gekriegt, zwischendurch noch eine Abtreibung, eine Fehlgeburt. Die konnten wir damals mit einer 3-Monats-Spritze im Hintern, weil das geht mit dem Stillen tatsächlich, und einem Kostenübernahmeantrag fürs Sozialamt nach Hause schicken und hatten meistens beim Gynäkologen schon Termin ausgemacht für die Spiraleinlage. Und die Frauen waren total froh, weil das etwas war, was sie einfach belastet hat, was sie manchmal nicht selber organisieren konnten. Das geht heute über die Sozialämter nicht mehr. Und es ist einfach, ich finde, das ist ein Unding, aber Frauengesundheit ist bei uns in der Gesellschaft nicht viel wert.
Ja, das ist so an allen Stellen, merkt man es einfach.
Das ist einfach echt nochmal ein Riesenthema, was halt einfach auch in die Politik gehört, ne? Also ja, wo so halt, vieles, also so ja, absolut. Verhütung. Mhm. Wir sehen schon wieder, deshalb haben wir am Anfang schon gesagt, da können wir uns stundenlang über unterhalten, was hier auch einfach schief läuft, ne? Wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, Karin und ich bewegen uns in einer Bubble, aber dass Verhütung einfach ein wichtiges Thema ist, weil es ja natürlich auch das Gesundheitssystem danach halt belastet, ne? Wenn einfach in Familien, wo man halt, die sich das nicht leisten können, noch mehr Kinder geboren werden, macht das ja nicht unbedingt.
Ja, und alles, was da biografisch dranhängt, ja. Ne? Es dürfte ja wenig Zentrales geben, wie der Kinderwunsch und es dem Zufall oder dem Geldbeutel oder was auch immer zu überlassen. Dafür sind es einfach viel zu weitreichende Entscheidungen, die eben Entscheidungen sein sollten. Und
also ja, brauchen wir eigentlich ein Verzeichnis für feministische Gynäkologiepraxen, die sich natürlich mit diesem Thema, so wie du halt, so unglaublich gut auskennen, weil das ist halt einfach wie der passende Schuh. Ich kann dir sagen, wo es gute Schuhläden gibt und wo ein Kinderschuh gut angepasst wird, und sowas braucht man halt auch für eine gut sitzende Spirale. Also es ist doch einfach wirklich, ich glaube, das wird jetzt viele hier so, die zuhören, einfach wieder sagen, okay, gut, da muss ich nachfragen und man muss mit allem hinterher sein, ne? Also
ja. Also Frauen müssten da wirklich sich um sich selber kümmern, sich schlau machen. Das war ja auch die Motivation, diese 2 Bücher, die ich geschrieben habe, über Verhütung zu schreiben. Mhm. Eigentlich liegt mein Herz wirklich beim Thema Kinderwunsch und Schwangerschaftsbetreuung. Mit dem Kopf bin ich nie aus dem Kreis herausgekommen. Aber das andere Thema gehört einfach auch dazu. Und das eine ist, ich habe so unendlich viele Frauen erlebt im Kinderwunsch, die einfach 10, 15, 20 Jahre die Pille nehmen, wenig über ihren Körper wissen und sich dann wundern, dass es halt nicht sofort funktioniert. Die Pille macht natürlich immer so einen Standardzyklus, sponsert bei Pharmafirma, was auch gut sein kann, wenn jemand Beschwerden hat. Aber ich weiß ja nicht, wie mein eigener Zyklus ist, der darunter liegt. Wir werden dann auch älter. Bestimmte Sachen sehe ich nicht, weil die Pille macht immer so einen ordentlichen, sauberen 28-Tage-Scheinzyklus. Das ist ein Riesenproblem und ich finde es wichtig, dass Frauen die Wahl haben, dass Frauen informiert sind, was können sie anwenden. Aber es ist wirklich wieder Beinarbeit für uns. Wir müssen uns schlau machen, wir müssen nachfragen, wer bietet das an, wo bietet es. Es ist auch ganz wichtig, da. Also mein Wunsch,
und dass diesen Frauen Zugang zu haben, ne? Also dass es Frauen gibt wie dich, die halt Frauen das erzählen, dass es in die Welt getragen wird, weil nicht jeder hat ja die Möglichkeit, sozusagen diesen Zugang einfach auch zu haben oder dass sich jemand damit beschäftigt und dich aufklärt. Also ja. Ich denke jetzt an junge Frauen, ne?
Ja,
und die vielleicht ohne Mutter aufwachsen oder also, ne?
Da finde ich halt total wichtig, dass sich Frauen auch lokal untereinander vernetzen. Auf der einen Seite haben wir mittlerweile mit dem Internet ganz viel Möglichkeit, uns Informationen reinzuziehen. Auf der anderen Seite gibt es auch echt Schrottenblödsinn da draußen. Also Dr. Google weiß wirklich nicht alles. Ich meine, da könnt ihr als Heber ein Lied von singen. So, und die Frage, wo finde ich halt eine gute Gynäkologin, guten Gynäkologen, das kann mir eher meine Nachbarin erzählen oder eine Freundin oder... Es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich hatte vor einer Weile, ich habe nachher so gelacht mit der Frau. Nach dem dritten Kind hatte die so eine leichte Harnröhrensenkung und beim Sport halt so eine leichte Inkontinenz. Und da hatte ich einen Cherry Passat verpasst. Das ist halt so eine, so ein Ring mit einer kleinen Knoten vorne dran, wie so eine Kirsche. Habe ich letztendlich auch bei den Engländern kennengelernt, bei den Soldatinnen, die dann sagten, Mensch, ich war mal Armeegynäkologin bei der British Army in der Lüneburger Heide 1,5 Jahre. War ein geiler Job. Und da kamen halt die Frauen am 2., 3. Kind an und sagten, Mensch, Frau Doktor, ich habe ein Inkontinenzproblem. Beim Wache schieben am Tor geht's, aber irgendwie, wenn wir ins Manöver gehen oder Fitnesstest, das waren 10 Meilen Marsch für 15 Kilotonnes da hinten drauf, dann kleckere ich lauf mich wund oder ich muss hinter jeden dritten Baum, das geht nicht, weil es ist auf Zeit. So, der hatte ich einen Cherry Pesser angepasst, die kam wieder zur Vorsorge und sagte, Mensch, Frau Struck, Sie kriegen demnächst mehr Patienten. Ich so, was war los? Ja, 40. Geburtstag, viel Prosecco. Und dann kam irgendwie auch das Gespräch so auf schwierige Dinge nach Kindsgeburten wie eben Inkontinenz. Und es endete damit, dass zwei ziemlich angetrunkene Frauen ins Klo gingen, sich ihre jeweiligen Pessare rausgenommen haben, abgewaschen haben, das rumgezeigt haben. So, Mensch, Mädels, das ist total klasse, damit kann man auch wieder Sport treiben, selbst wenn der Beckenboden nicht top auftrainiert ist. Und ich glaube, 3 von denen aus der Geburtstagsrunde sind dann nochmal bei mir gewesen. Das ist sowas, Frauen sollten sich wirklich lokal vernetzen und schnacken. Und das geht so ein bisschen mit dieser Internetzeit, so toll das ist, die Möglichkeiten oder auch über einen Podcast Informationen in die Welt zu tragen, dieses Lokale geht leider so ein bisschen verloren und das ist gerade in Corona-Zeiten echt schade.
Mhm. Und es ist immer wieder so, ne, also diejenigen Leute dann zu finden, die es dann gibt, so die dann
auch Zeit haben für dich.
Die auch Zeit haben.
Dorothee, ich würde sofort auch gerne zu dir gleich nach Kiel fahren unbedingt, und deine Patienten werden.
Um dir ein Cherry Pessar einbauen zu lassen. Benutzt du eigentlich auch Würfelpessare? Also ja. Jetzt einfach mal so, genau, das wäre ja auch nochmal so ein Thema, ne? Ja.
Themen gehen uns nicht aus.
Pessare hatten wir, glaube ich, schon mal bei dem Thema vorzeitig wehen, wo es die gibt. Also Geräte oder kleine Items, die Gebärmutter stabilisieren, die man vaginal einführt und die sozusagen so ein bisschen dafür sorgen, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Und da gibt es verschiedene Formen und verschiedene Indikationen. In der Schwangerschaft könnte es eine sein, aber auch eben in der Zeit nach Geburten. Die Inkontinenz hat Dorothee eben angesprochen und es gibt verschiedene Formen von diesen kleinen Dingern, die man sich dann vaginal einbauen kann, aber das ist mal ein Thema für noch eine weitere Folge.
Das wäre nochmal so ein extra Thema, aber Würfelpessare, ja, nehme ich auch, das ist prima, wenn Frauen so eine etwas durchhängende Blase haben, also wenn ja, die Harnröhrensenkung das Problem ist oder der Winkel abgeknickt ist, sondern wenn wirklich die Blase sich nach unten bewegt, da kann das wirklich sehr, sehr nützlich sein. Und die Frauen brauchen es ja oft nicht dauerhaft. Das ist dann oft so, wenn der Regelrhythmus wiedergekommen ist, der Beckenboden auftrainiert ist, das Kind ein bisschen größer, brauchen sie es dann nur noch zum Sport. Aber das wäre wirklich, ja, auch da sollte ich mal irgendwann eine Fachfortbildung halten.
Unbedingt. Wir also hängen an deinen Lippen. Ja. Also darüber habe ich Dorothee ja auch kennengelernt. Also ne, einfach diese, also auch wir Hebammen ne, lernen ja Dinge darüber, aber genauso wie die 90 Minuten, die du in deinem Medizinstudium
besprochen
hast. Und es ist so, ja, ne, und da einfach jemanden zu finden wie dich, die einfach auch sozusagen so ein paar Nischenthemen in die Fachwelt trägt, das ist einfach so unglaublich wertvoll. Und ich habe einfach, ohne dass du es im Detail weißt wahrscheinlich, unglaublich viel von dir gelernt.
Echt?
Über all deine Wege. Ja, sicher. So, deshalb Fangirl. Warst du ja hier immer schon Wunschkandidatin und wir sind sehr froh.
Ach, das ist schön, das freut mich total.
Ja, dass du hier im Podcast
das bist. Das Angenehme ist ja auch einfach deine unglaublich tolle Art und vor allen Dingen diese ganzen schönen Beispiele, die du genannt hast. Ja. Also wunderbar. Genau. Aber wir sehen halt wieder, Karin, auch da ist es wieder ein super individuelles Thema, Verhütung nach der Geburt. Stillst du oder stillst du nicht? Ne? Also das ist einfach immer so eine Sache, dass einfach dieses Persönliche, das brauchen wir weiterhin. So, egal wie digital wir werden, wie man alles in Apps und was alle, der Mensch wird nicht 100% ersetzbar sein, jedenfalls nicht in der Medizin. Also vielleicht werde ich hier gleich korrigiert. Genau, aber dieses Gespräch, einfach zu wissen, sich hinzusetzen, wie ist die Familienplanung, Gebärmütter auszumessen, haben wir heute gelernt, dass nicht jede Spirale für jeden einfach passend ist. Das heißt, es gibt jetzt sozusagen keine Einheitslösung, sondern es ist einfach ein großes Thema und es ist wieder ein Problem, das, wo wir einfach schon wieder wirklich unsere Köpfe rauschen und denken so, hey, das kann einfach nicht sein, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, was halt einfach so oft unten in der Schublade ist.
Absolut. Und für vertieftes Nachlesen, mein absolutes Lieblingsbuch zu diesem Thema ist das von Dorothee, wen wundert es? erschien im Stadelmann Verlag. Das finde ich ja ganz sensationell toll und wird ja auch regelmäßig überarbeitet, neu aufgelegt und so. Das ist wirklich ein ganz tolles Grundlagenwerk für alle, die sich mit Verhütung, Familienplanung, du hast das vorhin auch nochmal gesagt, das ist ein extra Kapitel auch drin enthalten, Verhütung nach Geburten. Also für vertieftes Nachlesen findet ihr dort auf jeden Fall ganz viele weitere Infos. Bevor ihr euch jetzt dadurch Amazon klickert, könnt ihr gleich das kaufen, das ist das Allerbeste im Buchladen eures Vertrauens.
Aber da steckt auch eine Menge Arbeit drin. Also ich habe 3 Jahre insgesamt an diesem Buch geschrieben und ich dachte vorher, ich weiß viel über Verhütung. Wusste ich auch, wahrscheinlich mehr als viele andere. Und ich habe in der Recherche nochmal so viel dazu gelernt.
Wow. Das ist toll, oder? Deshalb schreiben wir so gerne Bücher. Also ich zumindest. Man darf so viel lesen und so viel Neues.
Wieder. Wenn man die Zeit hat.
Wenn man die Zeit hat. Das ist ein Riesenproblem. Also ja, ich habe so viele Ideen für Bücher, die es noch bräuchte. In der Frauenheilkunde, gerade so rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, aber wahrscheinlich wird das was, wenn ich in Rente gehe irgendwann.
Genau, man braucht die Muse, man kann ja nicht einfach so loslegen, dann kommt man, wenn man für ein Buch, dann liest man das, dann liest man nochmal das, dann möchte man das wieder reinbringen, es ist halt einfach so.
Ja, total.
Wenn ich erstmal anfange, in der Datenbank der Europäischen Verhütungsgesellschaft zu graben, dann bin ich 2 Stunden weg.
Ja, klar.
So, total viele spannende Artikel, und das Unglückliche ist, dass das so auch an vielen Kollegen vorbeigeht. Ich glaube, beim letzten Europäischen Verhütungskongress, der live stattgefunden hat, das war Budapest 2018, sind ganze 8 Leute aus Deutschland in der Europäischen Verhütungsgesellschaft. Aus Italien sind es, glaube ich, 180 oder waren es damals 180. Und wir waren 4 Deutsche auf dem Kongress, davon waren 2 von der Industrie.
Wow. Ja, Wahnsinn. Ja, so ist das.
So. Ja.
Es bleibt an uns, euch über diese Dinge aufzuklären. Genau. Kauft euch das Buch. Guckt mal auf Dorothees Website.
Ganz, ganz schöne Website.
Ja, eine ganz schöne Website mit vielen eben Online-Kursen. Also auch vielleicht, weil die Hypnotherapie, das ist, glaube ich, was so jetzt neuerer Schwerpunkt zumindest von dir ist, fand ich auch total spannend. Also man kommt aus dem Stöbern gar nicht mehr raus, wenn man alles guckt, was du so machst. Und eine ganz warme Empfehlung an der Stelle für all diese Inhalte und Elemente. Und wir bedanken uns sehr bei dir.
Ja, für deine kostbare Zeit, Dorothee. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Es war sehr erfrischend und wir freuen uns, dass du bei uns im Hebammensalon warst und wünschen dir jetzt erstmal noch eine gute weitere Woche und hoffe, wir hören uns bald und ich freue mich auf die nächste Fortbildung mit dir.
Ja, schön, wunderbar.
Tausend Dank dir. Mach's ganz gut, Dorothee.
Macht's dir auch gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.